die beste Location. Als Fotografen sind wir doch immer auf der Suche nach dem besten Hintergrund, dem spektakulärsten Bild, die perfekte Szene, um unser Motiv einzufangen, um jemanden zu porträtieren, um eine Geschichte zu erzählen. Die Olympischen Spiele in Paris waren die Perfektion der perfekten Bilder. Eine Mischung aus unfassbarer Architektur, Kultur, Geschichten und Geschichten des Sports. Wie auch bei den zurückliegenden Olympischen Spielen wurde das Team Deutschland wieder von Fotografen begleitet, die ganz besondere Bilder machen, ganz besondere Geschichten erzählen. Und diesmal auch von einer Fotografin. Sophieke, Paul, Max, Marvin und Philipp haben, wie auch die Olympischen Spiele in Tokio und Peking zuvor, Paris einfach in ein unfassbares Licht gesetzt, in tolle Motive gebannt und ganz, ganz große Momente festgehalten. Nicht nur für die Sportlerinnen und Sportler, für die Athletinnen und Athleten, sondern auch für uns, die bei Social Media reinswipen und gucken, was dort so passiert. Sportberichterstattung auf einem ganz anderen Level. Und wie auch nach Tokio und Peking sprechen wir heute mit zwei der Fotografen, die am Start waren. Marvin Ronsdorf hat sich erneut die Zeit genommen, zum vierten Mal, glaube ich. Und er hat Max Galles mitgebracht, auf den ich mich auch ganz, ganz, ganz besonders freue. Ich spreche mit den beiden über Paris, mit Fans, die Olympischen Spiele in einem unfassbaren Setting, über Unterschiede zu Tokio und Peking zuvor, Corona-Spiele, über Abläufe, über besondere Momente, über Geschichten mit den Athleten und Athletinnen und natürlich auch über das Fotobuch, was noch bis Sonntag vorbestellbar ist, danach nicht mehr. Wir haben ganz, ganz, ganz zum Schluss auch einen kleinen Gutscheincode, das nur schon mal als Ankündigung. Und ja, es ist wieder eine sehr lange Folge geworden, aber ich glaube, es lohnt sich. Es sind ganz tolle Geschichten dabei. Jetzt erstmal Musik, nicht auf Französisch, sondern die Musik, die ihr kennt. Let's go.
What's the story? Each shot creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ich wollte eigentlich singen für euch. Ich wollte singen Bronze, Silber und Gold. Ich singe jetzt nicht. Ich weiß, das soll ich nicht und deshalb mache ich es auch nicht. Aber kein Song würde besser passen zu der Folge heute, die wir haben, als dieser Song von, ist das Wolfgang Petri? Ich glaube, das ist Wolfgang Petri. Wir haben nämlich zwei wunderbare Gäste hier und einer davon ist zum vierten Mal da und damit der meistgesehenste Gast. Der andere ist ganz neu und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Und es ist die vierte Folge, die sich rund um das Thema Olympische Spiele dreht. Damit könnt ihr ungefähr erahnen, was das Thema dieser Folge sein wird. Wir sprechen heute mit Marvin und Max. Herzlich willkommen bei What's the Story. Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, ich bin der Neue.
Stell dich doch mal kurz vor, Max, wenn du der Neue bist.
Ich bin der Neue. Ich heiße Max Galles und bin jetzt schon ungefähr 5, 6 Jahren als Sportfotograf auch tätig. Vor allem als Teamfotograf von Eintracht Frankfurt und durfte mit Marvin, Philipp, Paul und Sophieke dieses Jahr in Paris im Einsatz sein und mit 4 der eben genannten auch schon in Peking und in Tokio.
Ja, sehr nice. Marvin, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht sagst du auch mal 2 kurze Sätze zu dir.
Ja, total schön hier zu sein und es ist tatsächlich, 4 ist eine ganz gute Zahl, weil das waren jetzt meine 4. Olympischen Spiele in Paris, 4. Mal jetzt hier. Ich glaube, zu Pyeongchang haben wir noch nicht gesprochen im Winter, aber dann glaube ich zu Tokio 2-mal. Ich freue mich total, bin Head of Social bei Apollo 18, ist eine Sportmarketingagentur und wir machen ganz viele spannende Dinge im Sport und ein Thema, das ich ja auch mit in die Agentur bringen durfte und alle 2 Jahre 3 Wochen lang machen darf, sind Olympische Spiele, Team D, da begleiten und ja, von Fotografieren bis im Feed auch alles ausspielen in den Instagram Stories, denn da werden wir auch zu sprechen bestimmt. Das Fotografieren und das Einfangen ist das eine, aber damit es natürlich auch alle zu Gesicht bekommen, muss auch irgendjemanden geben, der es ausspielt und das dann bin dann in der Regel ich, genau.
Schön, dass ihr da seid. Über Peking haben wir tatsächlich, glaube ich, mit Hütte gesprochen. Der hat erzählt, wie kalt es da war. Ich glaube, da werdet ihr euch sicherlich auch noch
dran Minus 27 Grad, ja, war ein bisschen wärmer in Paris.
Und auch heute, wenn ich nach draußen gucke, jetzt ist es dunkel. Wir zeichnen heute am Dienstagabend auf. Preußen Münster spielt gerade gegen den VfB Stuttgart. Die Folge erscheint am Freitag, da freue ich mich sehr drauf. Eigentlich war jetzt für Freitag die Euro-Folge geplant, denn da habe ich mit André und Simon gesprochen. Das kommt dann in der kommenden Woche. Aber jetzt pressiert's, weil ich die Chance nutzen wollte, einfach mit euch über die Olympischen Spiele zu sprechen. Ein Sportereignis, was mich unfassbar krass gepackt hat. Ich war ja bei der Euro im Einsatz und durfte danach kurz in Urlaub und dann die Olympischen Spiele tatsächlich quasi 24/7 vom Fernseher verfolgen, weil ich für die Sportschau alles andere außer Olympia gemacht habe. Das war nicht so viel in dem Zeitraum und deshalb sehr, sehr, sehr viel Olympische Spiele gucken konnte und es mich unfassbar reingezogen hat. Und nicht nur das Lineare oder das, was wir bei der Sportschau gemacht haben, sondern tatsächlich, und das ist jetzt kein Speichellecken, wie immer einfach auch eure geile Arbeit. Für die, die neu sind, für die, die Folgen bisher noch nicht gehört haben, was habt ihr in diesem Team 4+1, nämlich mit Sofieke, von der soll ich euch übrigens ganz, ganz lieb grüßen. Die hat mir vorhin noch bei Instagram geschrieben. Was habt ihr gemacht als Sportfotografen unterwegs bei Olympia? Klingt für mich eine Nummer zu klein für das, was ich gesehen habe.
Ja, ist eine ganz gute Frage. Was haben wir gemacht? Ich glaube, wir sind immer vor Ort als großes Team und am Ende ist es auch eine Teamleistung, die auch tatsächlich über unser Team hinausgeht. Also wir haben noch ja die ganzen Kolleginnen von der DSM, der Deutsche Sportmarketing, mit dabei, Jens Behler, der das Thema leitet, ja, Paul, Clemens, Julia, also ganz, ganz viele im Team, die das am Ende komplettieren. Aber wir jetzt eigentlich mal als Fotografenteam waren diesmal zu fünft, du hast Sofieke schon angesprochen, sind wir echt super, super happy, dass sie uns da ergänzt hat und ohne sie wäre es auch überhaupt nicht möglich gewesen. Wir haben dieses Mal wirklich, ich glaube, einen fast einmaligen Rekord geschafft, nämlich wir haben insgesamt 33 von 34 Medaillen vor Ort begleitet. Wir haben eigentlich nur das Springreiten mit Christian Kukuk verpasst, weil wir natürlich, und vielleicht kommen wir dann gleich mal auch so, wie sehen eigentlich Abläufe aus, wie plant man sowas etc., da können wir ein bisschen drüber quatschen. Ja, mit guter Planung haben wir echt ziemlich viel abgedeckt und am Ende des Tages ist es, glaube ich, die Leidenschaft für Sport, die sich zusammen mit unserem Herz für Fotografie mischt und dann ganz viel rumgefahren, ganz viel draufgehalten und versucht halt so die Geschichten, die entstehen, die großen und die kleinen, einzufangen. So, und das haben wir mit 5 Personen gemacht und auch für die Möglichkeit, das zu 5 zu machen, sind wir, glaube ich, ganz dankbar und können jetzt auf anstrengende 3 Wochen dort zurückblicken, aber auch wieder, wenn man jetzt auch so mal mit ein bisschen Abstand, und wir sind ja jetzt seit 2 Wochen wieder da, mit ein bisschen Abstand drauf schaut, auch mit Stolz sagt, boah, ey, da sind auch echt wieder coole Sachen entstanden.
Aber jetzt, wo du sagst, so 33 von 34, jetzt ärgert es einen irgendwie wieder. Weil es so knapp war. Fast alle abgedeckt.
Ja.
Ja, komm. Also diese eine, wie sah das vorher aus in Tokio und Peking? Da waren es weniger, weitaus weniger.
Also es waren mehr Medaillen. Also ne, Winter und Sommer kannst du ja eh nicht miteinander vergleichen. Ich würde aber sagen, dass wir in Tokio mehr verpasst haben. Müsste ich jetzt... Oh, die erste schamlose Werbung. Müssen wir jetzt mal kurz in den Bildband aus Tokio schauen. Ich glaube, dann kommt schnell die Erinnerung, was wir gemacht haben und was wir geschafft haben und was nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir dort nicht so eine hohe Prozentzahl erreicht haben. Ja.
Das ist keine schamlose Werbung. Wir sprechen natürlich auch über das Fotobuch. Wir haben gerade eine Folge rausgebracht über Fotobücher beziehungsweise wie man Bücher produziert, so ein paar Tipps dazu an euch da draußen, hört ihr euch gerne an mit Olli Hitzegrad, der tatsächlich an der Quelle sitzt, er ist Drucker und Vertriebler und hat gerade das Fotobuch von Olli Hugo produziert. Insofern, es gibt 2 Folgen zurück, dann könnt ihr die hören. Ihr habt ein Fotobuch rausgebracht, das können wir hier schon mal nennen, das können wir aber später nochmal nennen, auch zu Paris und zu Tokio und zu Peking. Vielleicht die wichtigste Frage vorab, Tokio und Peking, gibt's die Bücher noch? Und Paris, wie lange gibt's das noch zu bestellen?
Genau, also Paris ist gerade in der Mache. Wir setzen jeden Tag mit unserem Grafiker Andreas von Studio sowieso Seiten, wählen Bilder aus und sagen, das muss unbedingt rein und versuchen verschiedene Seitentypen ja anzulegen, versuchen auch so Bildpaare zu finden. Ne? Das ist immer so die Nadel im Heuhaufen und auch total spannend, weil manchmal, ja, ich glaube, als jemand, der auch die Bilder gemacht hat, sieht man manchmal ja den Wald vor lauter Bäumen nicht und er hat da wirklich so diese Begabung, nochmal so Bildpaare zu finden, die auch die so ja über Sportarten, über Wettbewerbe hinaus und über die Zeitpunkte, wo sie aufgenommen worden sind, so irgendwie mit so einem Band verbunden sind. Und das entsteht gerade. Von Peking haben wir tatsächlich echt nicht mehr so viele. Ein paar Tokio sind noch da und gibt's auch im Bundle. Tokio gibt's tatsächlich auch noch einzeln. Und ja, ist irgendwie so ein Herzensprojekt, ne? Wir haben da auch schon ja die letzten Male drüber gesprochen, haben einen ganz kleinen Verlag dazu gegründet. Ist auch tatsächlich, sind die einzigen Bücher, die wir machen, sind unsere eigenen. Also ich habe auch nicht vor, neben meinem Job noch weitere zu verlegen. Aber es muss
irgendwann Autobiografie.
Genau, Autobiografie dauert vermutlich noch ein bisschen, aber möglich. Nee, und am Ende des Tages muss das natürlich in Deutschland alles so seine Richtigkeit haben. Die meisten von uns sind ja Freelancer und so ein Verlag ist dann doch ein Gewerbe, das du anmelden musst. Alles Buchhaltung und das möchtest du möglichst sauber machen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen einen kleinen Verlag auf, auch um so gewisse rechtliche Risiken vielleicht mal abzusichern. Und ja, das machen wir. Und ganz erfolgreich würde ich sagen, im Sinne von 3 Büchern. Man lernt so auf der Reise, welche Kosten alle da auf einen zukommen. Und ja, vielleicht mal das ein oder andere Mal ein bisschen Lehrgeld bezahlt, glaube ich, was so die wirtschaftliche Seite angeht. Aber wenn ich jetzt auf die Bücher zurückschaue, dann ist das was, wo ich denke, boah, das zeige ich vielleicht auch mal in ein paar Jahrzehnten mal Kindern, in ganz vielen Jahrzehnten vielleicht mal Enkelkindern. Und das ist natürlich eine wahnsinnig coole Erinnerung an das, was man gemacht hat, weil ich liebe so auch digitale Fotos und trotzdem, wenn sowas mal gedruckt wird und auch nicht nur, sag ich mal, als kleines Bild, sondern so wirklich Offset auf schönem Papier, das ist schon sehr besonders, dann da durchzublättern.
Es wirkt dann auch, also für mich ist es dann auch immer so, als wäre das Projekt dann so richtig abgeschlossen und man hat ja auch eine andere Auswahl an Bildern und das finde ich dann immer so schön, dass man Bilder, die man vielleicht gar nicht benutzen konnte im Feed oder während der Spiele, dann eben im Buch komplett passen. Und man sich irgendwie neu verliebt in so einzelne Bilder, die dann irgendwie so ein Bildpaar ausmachen. Und sich dann wieder in so andere Bilder zu verlieben, im Nachhinein, das ist eigentlich so das Schöne. Und da so ein bisschen so eine künstlerische Note nochmal mit reinzugeben, das macht wirklich Spaß. Und wenn man das Buch so in der Hand hat, dann denkt man so, okay, man, das ist abgeschlossen. So man hat ja so eine Erinnerung daran. Und zwar die Bilder, die dann drin sind, die liebt man einfach dann alle irgendwie.
Wird es auch wieder zusätzliche Prints geben, also zu dem Buch begleitend?
Ist ehrlich gesagt aktuell nicht geplant, auch weil wir einfach gemerkt haben, dass so in der Vergangenheit wir uns vielleicht mit ein paar Sachen so ein bisschen auch in der Logistik übernommen haben. Und da muss auf jede Artikel muss noch einen Barcode und wir wollen ja eigentlich, ja, also fotografieren ist das eine, das Ganze dann schön verpacken, aber die ganze Logistik dahinter, habe ich jetzt heute rückblickend schon eine ganze Menge Respekt vor. Und bei Paris haben wir jetzt tatsächlich gesagt, wir wollen es wirklich möglichst einfach halten. Es gibt das Buch in Kombination mit den anderen beiden Büchern, solange da der Vorrat noch da ist. Und Prints sind jetzt erstmal nicht geplant, aber ich glaube, es wird sicherlich auch die ein oder andere Möglichkeit geben, uns vielleicht mal zu fünft, vielleicht mal in kleineren Konstellationen auch zu sehen, zu treffen, über das Buch zu quatschen. Wir haben beim letzten Buch haben wir einen Ausflug zur Fotopia mit Leica gemacht, waren beim Lightsfest dort, haben unsere Arbeit mal vorgestellt. Das sind natürlich Gelegenheiten, wo ich mir jetzt in Zukunft total auch vorstellen könnte, hey, lass uns vielleicht auch noch mal einen Sondereditionsprint machen, den es nur dort gibt. Aber am Ende wollen wir halt diese Bücher als Erinnerung machen für uns, für Athletinnen und Athleten, für Betreuer und jetzt auch nicht überall das Letzte noch mit rauskitzeln. Da muss auf jeden Fall noch ein Print mit dabei sein, sondern das Buch ist der Kern und der Rest sind eigentlich so schöne Spielereien, die wir uns bestimmt mal ausdenken zu gewissen Anlässen und vielleicht dann ist ja das Schöne, wenn es das vorher noch nicht gab, kann man damit überraschen. Also mal schauen, was es da noch so geben wird.
Wenn wir auf die Website gucken, wo man das Buch bestellen kann, dann steht dort unter anderem, dass ihr jetzt das zusammen mit Team Deutschland macht. Was heißt das jetzt, wenn ihr das mit Team Deutschland macht, genau?
Na, das heißt erstmal, dass es quasi eine Erinnerung für alle wird, die auch in Paris mit dabei waren. Ich hoffe, ich verrate hier gar nichts, was ich gar nicht verraten darf. Aber ich glaube, genau, das ist die Idee dahinter und es dann einfach auch gemeinsam zu gestalten. Und am Ende kriegen wir ja die Möglichkeit, dadurch, dass wir dann auch vor Ort im Einsatz waren, überhaupt die Bilder zu machen, die zu so einem Buch führen. Und da haben wir uns im Vorfeld einfach zusammengesetzt, haben gesagt, wenn wir doch ein Buch machen, kann das nicht etwas sein, was dann auch für den DOSB, für Team Deutschland interessant ist und als Erinnerung für alle funktioniert. Und da arbeiten wir gerade dran. Hat natürlich dann auch so ein paar, ja, Notwendigkeiten. Also wir haben natürlich dann auch, wollen schauen, dass wir bei der Bildauswahl auch, ja, alle Sportarten gewissermaßen abdecken, was natürlich auf der anderen Seite wieder für Besteller auch cool ist, weil du hast natürlich überall neben den Leuten, die sich ganz speziell und auch spitz für das Thema Sportfotografie interessieren, hast du natürlich auch Sportfans. Und ich glaube, so mein Gefühl ist, dass wir da dieses Jahr mehr mit erreicht haben, auch weil wir zum ersten Mal schon während der Spiele gesagt haben, mit dem Selbstvertrauen, sag ich mal, von zwei gemachten Büchern, boah, ich glaube, wir haben so viel Material und wir haben so viel Bock drauf, wir machen auch noch mal ein drittes Buch und einfach da dann schon damit angefangen haben. Also ich glaube, Tokio gab es ja irgendwann im Dezember dann zu bestellen. Ich habe noch mal in unseren Shopify-Shop geschaut und dann ging, glaube ich, die Bestellung ab dem 1. Dezember los. Jetzt haben wir quasi schon im Juli die Möglichkeit dazu gegeben und anders als dann eben auch bei Tokio und bei Peking nur die Möglichkeit zum Vorbestellen. Einfach weil wir gesagt haben, jetzt auch mit den drei Spielen, das ist so für uns mal so ein abgeschlossener, ja, Cycle quasi. Mal schauen auch wie es danach weitergeht. Und wir machen auf jeden Fall dieses Buch nochmal. Wir wollen aber auch nicht danach anschließend noch 500 Stück im Lager haben, weil das habe ich jetzt einmal erlebt, dass solche Bücher gerade auch in der Qualität, wie wir sie machen, das ist halt echt no joke. Also so eine, du schiebst dann eine Europalette Bücher durch die Gegend und die müssen irgendwie bei einer gewissen Temperatur, gewissen Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die kann man sich jetzt auch nicht einfach in den Keller stellen und wollen wir natürlich auch nicht, weil es viel nachhaltiger, die richtige Menge zu produzieren. Und ja, das ist jetzt so der Moment, wo man es noch machen kann. Also wenn der Podcast rausgeht, geht das noch bis Sonntag. Und ja, insofern machen wir es diesmal nur auf Vorbestellung und dann können die Leute es hoffentlich Anfang Oktober dann in den Händen halten.
Und weil du gesagt hast, dass es vielleicht jetzt sogar noch mehr Sport allgemein Fans interessiert, ich glaube, da spielt uns auch so ein bisschen rein, dass, wie du vorhin gesagt hast, dass diese Olympiade schon sehr viele Menschen sehr viel mehr gepackt hat, als es vielleicht noch Tokio und Beijing war, was einfach ein bisschen näher dran war mit Fans. Ich habe sehr viel Feedback gehört einfach von Leuten, dass sie es so krass fanden, die Locations und sowas, dass es so einfach so ein geiles Event insgesamt war, dass, glaube ich, das auch viel näher ist an den Leuten dran war nochmal.
Ja, voll. Also gerade der Punkt, dass es erstens nah dran war und keine Zeitverschiebung gab, dass du es also quasi dauerhaft gucken konntest und dann natürlich, und das ist das, worüber wir sicherlich auch gleich nochmal sprechen, die ganze Stadt war ja eine Location und ich meine, Versailles, Reiten, diese Arena, wo Fechten war, da habe ich nur gedacht, was für eine irre Location. Beachvolleyball unterm Eiffelturm. Also ich meine, das können halt auch nur wenige Städte dann so angeben, muss man schon sagen. Also sie haben schon deutlich auch gezeigt, was Paris kann und ist. Und ich weiß von ganz vielen Freunden und Bekannten, unter anderem Johannes hier, unser Co-Host im Podcast, der ist einfach für 2 Tage oder 3 Tage hingefahren, in der Hoffnung, dass er noch irgendwelche Tickets bekommt. Hätte ich nicht durchgängig Sportschau-Dienste gehabt, hätte ich mich auch einfach in Zug gesetzt, um einfach die Stimmung irgendwie einzusaugen.
Das habe ich auch von vielen gehört, ja. Dass sie einfach hingefahren sind und einfach, und die Stimmung gab es auch in der Stadt. Ich glaube, mit Tickets war es schwer, oder? Da nochmal.
Ich glaube, Johannes hat noch irgendwie zwei Leichtathletik-Sessions bekommen und Wasserball, meine ich.
Das ist so geil, ne? Man fährt da hin und man will einfach irgendwelche Tickets so haben. Und dann, und wenn es dann irgendwie für Schwimmen 7 Uhr morgens, Zieleinlauf oder Start an der Seine ist, und ist trotzdem voll gewesen.
Ja, und das ist ja auch was Olympia ausmacht, oder? Also ich meine, ich habe 2016 mit meinem Großvater viel Zeit während Olympia verbracht und da so ein bisschen nach dem Rechten geschaut. Und wir haben halt auch Bogenschießen, Qualifikationen, also so Platzierungswettbewerbe noch vor den eigentlichen, ja, quasi so Bogenschießen-Vorrunde geschaut. Und irgendwie hat sich auch überhaupt nicht falsch angefühlt, weil irgendwie Olympia, das ist für mich auch so gelebte Sportvielfalt. Du schaust dir, wirst auf einmal Experte in Bogenschießen und dann wirst du, denkst du, oh, jetzt kommt Tor 20 beim Kanu, muss man bei der Strömung muss man ein bisschen hochfahren und oh, das hast du jetzt aber gut hingekriegt oder nee, da Zeit, wirst auf einmal, konsumierst du das alles, ziehst das alles auf und ja, Hammer, ich liebe das.
Man schockverliebt sich einfach so in diese ganzen Sportarten so ganz schnell und dann einfach mit dieser Kulisse drumherum geht es natürlich noch viel schneller. Aber ich muss auch sagen, das ist auch so eine der Sachen, die ich auch ein bisschen vermisse, ist einfach so zu Hause den ganzen Tag Olympia laufen zu lassen, weil das gibt's für uns jetzt nicht mehr. Das ist einfach ein anderes Erlebnis und wir nehmen die Spiele jetzt einfach komplett anders wahr. Aber ich habe daran auch immer noch schöne Erinnerungen, dass einfach dieser Fernseher lief und man einfach immer irgendwo reinschalten konnte. Und das muss man überall hinfahren.
Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, so, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und dann hat der Beruf mir mein Hobby genommen. Und ich finde, für Fußball galt das immer so für mich. Ich habe viele Jahre, ich glaube 6 Jahre, die Aktivierung von Mercedes-Benz für die deutsche Fußballnationalmannschaft digital als Teil des Teams machen dürfen. Und ich konnte mir irgendwie gar nicht vorstellen, warum Leute sagen, boah, nee, Länderspiele kickt mich nicht mehr so. Und nachdem ich das beendet habe, beziehungsweise da ist dann der DFB ist zu VW als Mobilitätspartner gewechselt und dadurch lief dann der Vertrag aus und auch der Job gleichermaßen. Danach bin ich ja so ein totales Loch gefallen und habe gedacht so, ich glaube, ich habe diese Europameisterschaft zum ersten Mal wieder ein Spiel über volle 90 Minuten gesehen. Okay, dazwischen, ne, waren irgendwie 2 Turniere, aber du merkst so richtig, ja, dass sich so der Blick drauf verändert hat, so auf Fußball und auch du denkst Torfeld und du denkst so, boah, wie würde ich es jetzt machen? Was würde ich jetzt machen, wenn ich da jetzt an den Social Media Accounts sitzen würde? Und mit Olympia geht's mir irgendwie nicht so. Ich komme nicht so leer zurück und denk so, boah, jetzt die ganze Zeit vor Ort geackert und irgendwie viel zu wenig mitgekriegt, sondern es gibt ja auf so vielen Ebenen so viel zurück. Und wenn ich mir eins wünsche, dann, wenn man irgendwann sagt, okay, jetzt überlässt man das anderen, dass man trotzdem so dann am Fernseher wieder so diese Leidenschaft noch hat und dann denkst du, ja, also früher war ich da auch einer von, der dann da lang geflitzt ist. Oder eine Sache, die ich halt liebe, ist, wenn ich im Fernsehen vor allem dann Max, Philipp, Sophieke, die als klassische Fotografen auch unterwegs waren, dann irgendwo im Bild sehe und denk so, yes.
Er hat's geschafft, er ist an der richtigen Stelle.
Ist an der richtigen Stelle, da wird das Bild kommen. Und du hast es schon so vor Augen und weißt, okay, der Schatt ist im Kasten. Das ist immer total geil, weil dann kannst du schon so ein bisschen planen, weißt, okay, ich kann mich an die erste Medaille mit Lukas Mertens erinnern und dann war Sophieke da bei denen und da wusstest du, okay, alles klar. Alle haben draufgehalten, Sophieke mit ihrer kleinen Leica Q2 und Ja,
aber dafür,
Hammer.
Dafür ist die die Olympischen Spiele natürlich auch sehr, sehr dankbar, weil sie einfach, ne, einmal alle 4 Jahre sind und sich da jetzt auch nicht so Routinen einstellen und man einfach dann trotzdem manchmal noch zu Venues kommt und sich erstmal wieder komplett eindenken muss in diesen Sport und wieder überlegen muss, okay, was passiert, wenn es bei Bogenschießen 5-5 steht am Ende? Was passiert eigentlich? Ah ja, dann gibt's den Golden Arrow. Hast du nach 4 Jahren auch wieder vergessen. Das heißt, es ist so, diese immer was Neues entdecken und auch immer wieder mit so Herausforderungen dann vor Ort zu bewältigen, so das gibt einen den Spaß dann immer wieder und es gibt halt eben keine Routinen. Und ich glaube, Routinen sind das, was dann auch irgendwie das Event für einen ein bisschen kaputt machen, aber die gibt's dort einfach nicht.
Ja, ich glaube auch, also das, was ich als Sportjournalist auch einfach empfinde, ich kann das sehr gut nachempfinden, Marvin, dieses Gefühl von Sattsein, was Fußball angeht beispielsweise. Ne? Also nach der Euro, wie gesagt, habe ich nicht mich um die Olympischen Spiele kümmern müssen, habe dann also alles andere gemacht, was dann natürlich auch viel Fußball war und die zweite Liga begann wieder. Und das lief dann hier nebenbei auf dem iPad, während auf dem Fernseher hier Olympische Spiele lief. Und ich habe dann immer so geguckt und habe gedacht so, mich interessiert das alles nicht, diese zweite Liga. Also sorry, egal ob das jetzt Köln, Hertha, Hamburg oder wer auch immer ist. Ich will hier andere Emotionen und ich habe das Gefühl, dass Olympische Spiele viel ehrlicher sind und sowas. Das liegt einfach auch daran, dass Fußball habe ich einfach jetzt auch, keine Ahnung, 30 Jahre gemacht schon, das holt mich nicht mehr so richtig hinterm Ofen hervor. Wie geht dir das, Max, wenn du bist ja bei Eintracht Frankfurt auch hart im Game. Packt dich das noch komplett?
Nein, es packt mich nicht mehr so wie früher, aber ich glaube, das hat auch ganz krass damit was zu tun, dass einfach Frankfurt in den letzten Jahren einfach sehr, sehr große und sehr große Highlights hatte, einfach mit dem DFB-Pokal. Ich glaube, mein fünftes Spiel bei Eintracht Frankfurt war der DFB-Pokalsieg 2018 und dann mit der Europareise 2019 und dann mit dem Europa-League-Sieg 2022. Das waren so große Erfolge und das war alles so stark von Emotionen auch da zu sein, in dem Moment da zu sein, dass es, glaube ich, erst nochmal so ein kleiner Sonderfall ist, dass man jetzt so ein bisschen auch so ein kleines Loch ist. Aber es macht immer wieder Spaß, am Wochenende dann auch wieder sich selber zu challengen und irgendwie was anderes wieder zu finden, irgendwie eine andere Technik wieder mal auszuprobieren, einfach damit es so ein bisschen anders aussieht. Aber natürlich genau das, was ihr auch gesagt habt, ist natürlich auch bei mir passiert. Ich war früher Fan, ich hatte eine Dauerkarte, ich bin mit in die zweite Liga, bin ich jedes Spiel gegangen und es hat sich einfach anders angefühlt, weil du einfach diese krassen Emotionen zurückhalten musst ein bisschen in dem Moment, wo sie passieren. Und das macht was mit dir als Fan halt, weil du einfach dann funktionieren willst und funktionieren auch musst. Und das dann alles mal so ein bisschen versetzt zu erleben, ist so ein bisschen wie Videobeweis. Man fühlt es dann einfach irgendwie anders. Es ist nicht so, dass es dann weg ist, aber es ist einfach so ein bisschen einfach anders.
Anders. Ja, klar, wo andere jubeln, machst du halt erstmal die Fotos und wenn die im Kasten sind und alle langsam zurück zur Mittellinie traben, denkt man so, jawohl, wichtiger Treffer.
Total,
ne? Und
das total. Ist auch bei der Europa League habe ich dann echt so 2 Tage später, habe ich dann, als dann einer gesagt hat, ich glaube Nico Heimer war es in so einem Podcast, wie er dann so erzählt hat, wie er da ausgerastet ist und als ich das gesehen habe und dann auch so gemerkt habe, was das mit den Leuten in der Umgebung macht, dann hat man so über diesen anderen Weg, dass man gesehen hat, was das mit Leuten macht, dann diese ganzen Emotionen dann nachträglich irgendwie erfahren. Und dann kam das auch alles, aber es war halt alles versetzt, weil man einfach seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und auch sehr stolz ist, dann eben jetzt hier die Fotos von dem Europa League-Sieg im Hintergrund zu haben. Aber das hat halt auch,
einen Preis.
Eine Kehrseite, ja.
Ja, genau. Und auch mir ging es beim 3x3 Basketball so. Ich habe die große Freude gehabt, da die Mädels begleiten zu dürfen und schon in der Gruppenphase und ein ganz grandios tolles Team, die irgendwie abends um 11 dann teilweise bei uns im Medienbüro im Dorf ihre Teambesprechung gemacht haben. So war man irgendwie schon eng, habe die einmal in der Gruppenphase begleitet, dann auch ja zu diesem Finaltag, und das war so ein Moment nach, also ich würde sagen, fast eine der, also so emotional fand ich nicht mal den WM-Sieg 2014 so ganz persönlich, sondern das waren, und das ist so auch, das ist so typisch Olympia, ne? In dieser Team D-Mannschaft, da sind so viele herausragende Athletinnen und Athleten, die so unglaublich auf dem Boden zurück oder auf dem Boden geblieben sind, dass das einfach Spaß macht. Man unterhält sich, man geht da zusammen gemeinsam essen. Ne? Das ist natürlich jetzt so meine Perspektive im Dorf oder als jemand, der als Teil des Teams im Dorf war. Und das ist ganz anders als im Profifußball. So viel nahbarer, und dadurch leidet man natürlich auch mit den Leuten mit. Ricarda Funk, so eine ganz, ganz tolle Sportlerin, die man dann in Tokio nach dieser tollen Goldmedaille ja nochmal mehr kennengelernt hat, weil man dann macht dann noch ein Medaillenmotiv. Man empfängt die Person noch im Dorf, kriegt noch mit, wie da irgendwie Interviews geführt werden. Das war ja auch nochmal alles ein bisschen enger während Corona, dass dann auch alle Interviews mit den Medien wurden ja quasi remote dann aus einem Raum im Dorf gemacht. Und wenn dann so eine Person ja ihren Traum sich nicht erfüllen kann oder auch durch einen Fehler dann die erhoffte Medaille, ganz egal jetzt mal in welcher Farbe, aber die erhoffte Medaille verpasst und dann auch so diese Traurigkeit und dieses Niedergeschlagene zu sehen, das tut dann echt doll weh. Und beim 3x3, ich habe das Finale, habe ich super entspannt über 80% der Zeit geguckt. Irgendwann bin ich dann auch halb durchgedreht. Aber beim Halbfinale, das habe ich noch nicht erlebt. Ich war so krass nervös, weil ich gedacht habe, boah, die haben ein so tolles Turnier gespielt, eine so tolle Vorrunde. Alle bis auf ein Team, glaube ich, gegen Australien haben sie damals verloren. Alle, die noch mit im Halbfinale waren, haben sie geschlagen im Laufe des Turniers. Aber auch alles super eng. Ich habe gedacht, ich möchte hier nicht zurückfahren, und die sind Vierte geworden. Das würde mir irgendwie so wehtun, obwohl ich die seit 7 Tagen, 8 Tagen, lass es 10 sein, kenne, so mitgelitten. Und nach dem Sieg im Halbfinale gegen Kanada, die auch so ein bisschen so der Geheimfavorit im ganzen Turnier waren, da ist es so wirklich so auch mit rausgebrochen. Und dann machst du ja dann ist Schluss, du machst deine Fotos, und dann kommt dieser Moment, den Max angesprochen hat, so bei Max, ne, Europapokalsieg, ein paar Tage später, da waren es dann so ein paar Minuten, und dann musst du es irgendwann mal so rausbrüllen. Die Leute auf der Tribüne gucken dich dann ganz entgeistert an, weil es einfach mal so raus musste und du vorher funktioniert hast, und dann können mal so die Emotionen kommen. Und das war echt, das war ganz, ganz besonders. Und wie gesagt, im Finale war ich dann so, ja, wir haben ja eine Medaille. Also natürlich möchtest du dann ein Finale gewinnen, aber die haben sich ja sensationell, da kann ich nur die DBB-Doku über das Thema 3x3 empfehlen, die haben sich ja sensationell qualifiziert, auch mit so einem Buzzer-Beater-Moment quasi, und dann so ein tolles Turnier zu spielen und dann zu wissen, und das ist so das Schönste an diesen Knockouts, zu wissen, wenn du das Halbfinale gewinnst, hast du eine Medaille sicher. Das ist schon so ein ganz besonderer Moment, auch ein sehr herausfordernder Moment, weil du musst dich nochmal komplett neu fokussieren, komplett Reset drücken, da kommt noch was. Und dann aber das Finale anzugehen, ja, das war einfach, egal wie das hier ausgeht, das ist ein Riesenerfolg und ganz, ganz grandios für Basketball Deutschland und für diese 4 auf dem Platz. Und dann im Finale habe ich gedacht, so jetzt, entweder wird es jetzt die Krönung oder es ist ein Silber, was irgendwie auch golden glänzt.
Aber das sind ja eben die Geschichten, diese unerwarteten Geschichten, die irgendwie am stärksten dann auch einem selber in Erinnerung bleiben, weil, wie du schon sagst, so auch Silber wäre ja unfassbar gewesen für die Mädels. Und ja, es ist immer so ein bisschen die Erwartungshaltung natürlich. Ich hatte diesen Moment, würde ich sagen, mal wieder bei Kanuslalom. Lustigerweise, ich hatte schon meine erste Goldmedaille in Tokio, war mit Ricarda Funk. Und jetzt war es Elena Lillig, die recht überraschend die Silbermedaille gewonnen hat in ihrem zweiten, in ihrem ersten, ich glaube, das waren die ersten Olympischen Spiele für sie. Hatte einen schlechten Vorlauf, hat es gerade so gepackt, hat sich darüber schon extrem gefreut und hat dann eine perfekte Runde gefahren. Und ja, das sind genau die Sportarten, die für die man irgendwie die Olympischen Spiele liebt dann. Einfach Kanuslalom. Und dann da zu sein mit dieser Athletin oder Athleten, dann diesen Sieg so zu feiern, irgendwie gibt es einen so eine ganz, ganz besondere Verbindung dann auch zu diesen Athletinnen, die man dann dort begleiten darf, weil man einfach so eng und so nah dran ist in diesem Moment und das so miterleben kann und sich irgendwie so freut, dass man weiß genau, dass diese Bilder den Athletinnen danach so viel wert sein werden und man will einfach nur alles geben, damit die so emotional und so gut werden wie möglich. Man will es so für die, wirklich für diese Person machen. Und dadurch entsteht irgendwie so eine Bindung und das ist so lustig, dass man sich danach auch dann auch so voll, also gerade mit diesen Athletinnen, mit denen man diese Verbindung hatte, mit denen schreibt man auch noch so danach, die bedanken sich danach noch so herzlich und sagen so, ey, es war so cool, dass du mit dabei warst, dass du da diese Bilder gemacht hast. So, das, man kriegt das alles zurück, will ich damit sagen. Also man kriegt alles zurück, was man da reinsteckt und das ist das Schöne, was man vielleicht in anderen Sportarten, die professioneller sind, einfach nicht immer hat. Aber dort, so man fühlt sich da so mit rein, als hätte man irgendwie selber die Medaille gewonnen. Weil es ja auch für die Person einfach das Größte ist, was geht eigentlich in der Sportart. Ne? Das ist für wie für Fußball irgendwie die WM gewinnen, ist halt für einen Kanu-Slalom-Athlet die Gold oder irgendeine Medaille zu gewinnen bei den Olympischen Spielen. Und das merkt man einfach und das springt einfach so auf einen über. Kanu-Slalom.
Ich glaube, das ist einfach der Punkt für viele Athleten und Athletinnen ist dieses olympische Gefühl in der Regel once in a lifetime. So, du qualifizierst dich, du gehst durch ganz viele harte Jahre. Die leben ja auch nicht irgendwie wie Fußballer mit unglaublich vielen Millionen auf dem Konto. Das ist jetzt sehr pauschal gesagt so, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach ein anderer Sport. Die Fernsehzeit von Kanuslalom ist gleich null gefühlt so. Da reden wir über Fußball, Handball, Basketball, Eishockey, Volleyball. Das sind so die Sportarten, die noch im Fernsehen kommen, Tennis und sowas. Aber wer guckt regelmäßig Beachvolleyball irgendwie? Wer guckt eine junge 3x3-Sportart und Bogenschießen?
Genau, und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, der es doppelt verstärkt. Auf der einen Seite dass noch nicht alles immer 100% unter Kontrolle gebracht wird, auch weil vielleicht so ein bisschen ein Verhältnis zu Medien noch gesünder ist. Also im Profifußball habe ich ganz oft das Gefühl, alles muss versucht werden, unter Kontrolle zu bringen, weil es gibt schon genug Leaks, so, ne, dann hörst du wieder FC Hollywood und so weiter. Wenn es mal bei den Bayern nicht läuft und man irgendwie von, ja, was da in der Kabine gesprochen wird, irgendwie sich zu den Medien dann da durchgestochen wird. Und du hast in beide Richtungen ist es bei Olympia oder bei ganz vielen olympischen Sportarten gesünder. Du hast auf der einen Seite viel schneller ein Vertrauensverhältnis, also ne, wie lange es dauert, bis man mal an eine professionelle Fußballmannschaft da wirklich bis mit in die Kabine darf. Bei vielen, ne, gibt sicherlich viele, die einen Vertrauensvorschuss geben, aber ich habe schon von ganz vielen Leuten gehört, dass sie sich das erst richtig erarbeiten mussten, bis sie da im innersten Kreis dabei sein können. Max nickt. Und bei Olympia bist du das direkt und es ist eine andere Dankbarkeit.
Aber es fühlt sich trotzdem für einen selber so an. Also es gibt keinen Unterschied dann einfach, ne? Also wirklich so dieses Aufgeregtsein, diesen Hype, den man so spürt, wenn man so eine Medaille gewinnt und sich so eine Person so unfassbar emotional freut, dann ist es für einen irgendwie genauso, als hätte man gerade die Europa League gewonnen. Und das, man blendet aus, wie viele Leute das jetzt wirklich dann sehen oder wie groß das Event ist. Und dann guckt man irgendwie, die Elena Lillig hat, ich glaube, irgendwie 16.000 Follower, glaube ich, auf Instagram. Aber trotzdem fühlt sich das so an, als wäre es einfach ein Europa League-Sieg gewesen, weil man einfach so sehr mitfühlt. Und das finde ich immer schön.
Und ich finde, eine ganz schöne Anekdote war der Bundestrainer von den 3x3 und wie oft auch wir natürlich bei Mannschaften dann auch anfragen, hey, dürfen wir euch zum Training begleiten? Dürfen wir euch, also jetzt mal die Arbeit von Paul und mir vor allem, weil wir ja mit im Dorf waren und dann auch die Möglichkeit hatten, mit AthletInnen, mit Mannschaften zu den Wettkämpfen zu fahren, da dann nicht so nah dran waren, wie teilweise Max, Sophieke und Philipp, die dann auch auf den Fotopositionen waren. Aber oft ist es ja trotzdem, du sprichst das ab, kann ich euch hierhin begleiten, du versuchst schon mal ein Training mitzunehmen, damit die Personen dich kennen und auch so ein bisschen wissen, machst da jetzt keinen Quatsch. Und eine Anekdote am Vorabend vor dem 3x3-Halbfinale war, dass dann genau der Bundestrainer zu mir meinte, hey, danke, dass du morgen mitkommst. Und da war ich so einen kurzen Moment fast schon irritiert, weil normalerweise bin ich halt immer der Bittsteller. Und Bittsteller ist vielleicht jetzt auch ein bisschen ein zu großes Wort, aber natürlich, ich versuche, das okay zu bekommen, jemanden begleiten zu dürfen. Und dass aber jemand das so wertschätzt und sagt, das ist morgen für uns vielleicht der größte Tag und dass du mitkommst und die Zeit investierst, das zu begleiten, möchte ich mich jetzt schon mal für bedanken. Das ist halt einfach großartig und ich glaube, das ist so der TMD-Spirit, den man vor Ort spürt an ganz vielen Stellen, der einen aber auch so emotional angreifbar macht, weil wenn es dann nicht funktioniert, wir haben echt verdammt viele vierte Plätze gehabt. Ich glaube, also das war oft, haben wir diesen Coin-Flip verloren und ja, schlägst du im Schwimmen Isa Bergose, die dann später aber noch eine Medaille gewonnen hat, schlägt dann irgendwie kurz danach an, wobei ich glaube, es war Angelique Köhler, falsch. Angelique Köhler ist da Vierte geworden. Und da merkst du einfach, boah, es sind ein paar Hundertstel, die dann gefehlt haben. Oder auch Gina Lückenkämper, die irgendwie mit 200stel Abstand, was ja echt auch auf 100 Meter wenige Zentimeter sind, irgendwie den Finallauf verpasst hat. Umso schöner, dass diese Geschichte dann am Ende mit Staffelbronze ja einfach so abgerundet wurde. Da leidest du einfach mehr mit, weil es sind einfach alles Menschen, die für dich total greifbar sind. Und ja.
Aber es wäre so schade, wenn man sich nicht emotional da einlassen würde. Und es ist natürlich dann so ein bisschen ein Gamble, wenn die gewinnen oder irgendwas Herausragendes schaffen, dass man einfach dann emotional nach oben gepusht wird. Aber natürlich gibt es dann auch die Momente, wo man dann so sehr mitfühlt und dann auch am Boden zerstört ist und dann direkt zum nächsten Venue muss, aber man eigentlich emotional noch am Boden ist. ja, aber das ist schön, dass man sich dann auch so emotional darauf einlassen kann.
Ja, absolut. Ich habe, bevor ich einmal auf die Aufgabenverteilung komme, du hast Marvin ja schon 2-3 Mal angedeutet, wie ihr aufgeteilt wart, eigentlich mir für den Beginn unseres Podcasts 5 schnelle Fragen überlegt, die wir jetzt einfach mittendrin machen. Lass uns die mal ganz schnell durchgehen. Letztes Foto auf eurem Handy, das ihr mit dem Handy gemacht habt.
Bei Olympia?
Nee, jetzt. Egal welches. Egal was.
Egal welches.
Ich habe heute einen schicken Meetingraum fotografiert.
Okay.
Ich habe den neuen Teppich in meiner Wohnung fotografiert.
Den Teppich? Den
Teppich.
Okay. Letztes Bild bei Insta, bei dem ihr gesagt habt, Junge, das hätte ich auch gern gemacht. Könnt ihr euch an eins erinnern?
100%ig im Formel-1-Kontext. Das ist nämlich jetzt wieder gestartet. Ich bin großer Fan von dem Kollegen, der das bei Ferrari macht. Und in dem Kontext, das sende ich dann immer Philipp per Instagram DM zu, da auf jeden Fall.
Bei mir war es eine Kampagne, ja, und zwar über paralympische AthletInnen, die, ich glaube, ein Kollege gemacht hat für eine Sportmarke, eine große, wo ich mir gedacht habe, boah, geil, schöne Serie.
Antoine Trouchet, also ich hoffe, richtig ausgesprochen, aber genau, ich bin so schlecht mit Namen, aber das ist der Kollege, der für Ferrari fotografiert. Und was mich sehr fasziniert, weil er es immer wieder schafft, auch beim x-ten Rennen irgendwie nochmal einen neuen Angle zu finden. Und natürlich nicht für alle Bilder, aber dann doch für einige. Und das ist, glaube ich, das ist die größte Kunst, ein Thema lange zu begleiten und trotzdem immer wieder neue Blickwinkel zu finden und nicht so ein Roboter zu werden. Das macht er sehr, sehr gut.
Diese Diskussion führe ich gefühlt jedes Rennwochenende bei der Sportschau, wenn ich sage, hey, lass uns doch die 3, 4 geilsten Bilder nehmen und da einen Instagram-Slider rausmachen. Dann muss ich mir immer anhören, die Bilder sehen doch alle gleich aus. Das sind Autos, die irgendwie, keine Ahnung, von vorne. Und dann sage ich, guckt doch euch mal die Bilder durch. Da sind so viele geile Fotos dabei, weil das einfach, ja, ich meine, am Ende ist jede Sportart sexy und man kann jede Sportart sexy irgendwie darstellen. Bei Formel 1 ist das auf jeden Fall auch gegeben. Paris oder Tokio?
Paris.
Oh, das kam wie aus der Pistole geschossen.
Ja, sind wir uns auch nicht einig, ne? Also ich habe mit Philipp gesprochen und Philipp hat gesagt, er würde auf jeden Fall Tokio vor Paris ranken.
Hat Hütter in seinem Podcast mit Lisa auch gesagt. Da war ich auch sehr erstaunt. Und er sagt halt einfach, weil es die ersten Spiele waren für ihn.
Ja, glaube ich, das ist so der Zauber, das Magische beim ersten Mal, sowas zu begleiten und zu fotografieren. Und aber auch, und dann kommen wir vielleicht auch später zu, Paul und ich hatten es leichter in Tokio. Also es waren weniger Checkpoints, weniger Momente, wo man nicht weiterkam, weniger Sportarten, wo man nochmal irgendeinen krassen Passierschein brauchte, um dann auch wirklich bis zu den Sportlerinnen und Sportlern zu kommen. Also auch beim 3x3 gab es dann irgendeine Tunnelkarte. Da musst du irgendwie wieder hinten rum und dich ranschleichen, bis dann irgendein Fieberfunktionär dich wegschickt und sagt, es darf ja vom Staff, selbst der Bundestrainer darf ja beim 3x3 nicht am Spielfeldrand sitzen, sondern sitzt auf der Tribüne. Die coachen sich selber auch in den Auszeiten. Tatsächlich nur eine Person ist zugelassen, das ist die Physiotherapeutin dann in dem Fall, die natürlich obviously da sein muss, falls mal was passiert. Und ja, damit ging es dann auch für mich wieder, zumindest beim Finale und beim Halbfinale und beim Finale, muss ich mir dann auch einen Platz weiter oben suchen. Beim Gruppenspiel habe ich es noch ganz gut geschafft, mich da so in der zweiten Reihe zu verstecken. Aber ja, das war in Tokio definitiv leichter. Und dann ist es natürlich ein bisschen näher dran, vielleicht ein bisschen attraktiver. Zum ersten Mal Olympia, alleine diese ganzen Sportarten, dieses Flair im olympischen Dorf. Also immer noch Paris als Favorit, einfach weil es so viele neue, tolle Dinge gab. Aber dass Tokio ganz besonders war, ging mir genauso, auch wenn es die zweiten Spiele waren, einfach weil es die ersten im Sommer waren und Sommerspiele dann auch schon nochmal einen ganz anderen Charakter haben als Winterspiele.
Also bei mir war es so, dass es gerade davor hat man sich irgendwie so, also das war halt nochmal viel, viel auch aufregender, weil es natürlich Corona, also die ersten Spiele und dann auch noch Corona-Spiele, man hatte irgendwie 3, 4 Wochen davor Angst, dass man sich irgendwie infiziert und dann ist der sind die Olympischen Spiele für einen einfach gegessen. Und so mit diesem Druck und dieser Aufregung die ganze Zeit zu leben, auch während der Spiele mit diesem Druck zu leben, es war einfach nochmal so eine ganz anderes Erlebnis. So. Und was bei mir irgendwie dann auch mit reinzählt, ist, dass es für uns deutlich angenehmer war, auch in Paris von A nach B zu kommen, dass man einfach mal von Venue zu Venue laufen konnte. In Tokio war das zum Beispiel so, dass man immer den Bus, also die normale Presseakkreditierten, mussten den Bus dann immer wieder zu der Busstation nehmen, auch wenn die Venues irgendwie ein Steinwurf voneinander entfernt waren, durftest du trotzdem nicht hinlaufen, weil du durftest nicht die Bubble verlassen. Und es hat alles so viel komplizierter gemacht und so viel anstrengender für uns. Und jetzt in Paris, so diese Flexibilität ein bisschen zu haben, dann immer selber zu den Venues zu kommen, plus halt dieser Faktor Fans, das fand ich einfach auch nochmal sehr, sehr krass. Und auch da wieder muss ich wieder Kanuslalom nennen, weil einfach diese Tribüne, die an dieser an diesem Wasserkanal war und dann diese bunten Fahnen darüber und diese bunten Leute und jeder ist für diesen Sport einfach so sehr interessiert, so das hat einfach nochmal was komplett Neues reingebracht. Und ja, Tokio war krass aufregend, weil es einfach so eine Ausnahmesituation war, was irgendwie so ein Survivor, der da losgeschickt wird in ein fremdes Land und hatte natürlich auch ganz, ganz besondere Momente und auch Szenerien mit den leeren Tribünen, die aufgebaut worden sind, dafür, dass da niemand sitzt und so. Aber so insgesamt passt Fans und Olympia dann einfach dann doch zu gut zusammen und gehört auch zusammen.
Du merkst, es werden wirklich 5 schnelle Fragen. Also schnelle Fragen, lange Antworten.
Ey, wir haben noch Zeit. Es ist wie an der Theke, so ein Bierchen dabei. Letzte Frage, und die Schlauen unter euch werden festgestellt haben, dass es dann nur 4 sind, aber das ist für mich in Ordnung. Paris oder L.A.?
Boah, schwierig. Hättest du uns davor fragen müssen, wo wir beides gleich noch bewerten könnten. ich glaube Paris. Weil Paris einfach, glaube ich, so von der Stadt ist erstmal nicht zu toppen, wie die Sachen verbunden haben, wie zentral und wie nah alles aneinander war. Ich glaube, das wird in L.A. ein bisschen anders werden. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Marvin, was sagst du?
Ich glaube, dass Paris für viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, so der Goldstandard für Olympische Spiele sein wird, weil aus 2 Gründen, ich glaube, ich hatte auch das Gefühl, und auch im Medienbüro hast du das so gemerkt, dass alle hatten mal wieder Bock auf richtige Olympische Spiele. B, das waren jetzt auch die ersten Spiele, die so ein bisschen nach diesem Modernisierungsprozess auch des IOCs, dass man, glaube ich, berechtigtermaßen auch für die viele Dinge kritisieren kann, wie unglaublich politisch das ist, wie mit manchen Dingen umgegangen wird. Aber die haben ja auch vor guten 10 Jahren erkannt, solche Spiele auch wie in Athen und wie in Rio, wo quasi für alles ein neues Stadion gebaut wird und wo es noch für Wasserspringen ein Stadion gibt etc., was danach auch einfach nicht mehr gebraucht wird, was nicht genutzt wird, was verfällt und vorher echt viel Geld verschlungen hat. Ich habe eine Statistik gelesen, dass Paris ein Viertel von den Kosten von Rio gekostet hat. Und dazwischen liegt ja noch einiges an Inflation, also ist wahrscheinlich eher so inflationsbereinigt, redest du wahrscheinlich von ungefähr 20%. Und diesen Prozess kann man ja zusammenfassen damit, dass man sagt, dass die Spiele sich an die Austragungsstätte und Länder anpassen und nicht mehr die Länder an die Spieler, also dass es nicht mehr diesen Katalog gibt und alles muss erfüllt werden und alles wird gigantisch irgendwie gebaut, sondern in Paris wurde ja, glaube ich, ein Venue neu gebaut. Das war, glaube ich, das Schwimmstadion und alle anderen Sachen waren entweder temporär, also Versailles, die Tribünen, 3x3 Basketball etc. war ja auch ein temporäres Venue, was dann auch wieder abgebaut wird und die Struktur wird für andere Events genutzt. Und dadurch ist es natürlich A, viel nachhaltiger, B, günstiger geworden und C, hat es geschafft, sich anzupassen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Paris der Goldstandard wird, weil du hast in L.A. keinen Eiffelturm, vor dem du Beachvolleyball spielen kannst. Und du wirst wahrscheinlich die ikonischste Skateboard-Venue in Venice haben aller Zeiten. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie das da irgendwo machen.
Alles andere wäre fahrlässig.
Außer ich bin dann gerne eine Instagram-DM schreiben, wenn ich mit den internationalen Standards für Skateboard-Wettbewerbe nicht vertraut bin. So jetzt so nachdenkend, wie groß war das eigentlich in Venice, als ich da war und wie groß war das jetzt in Paris? Wahrscheinlich ist es tatsächlich ein bisschen zu klein da am Strand und die machen doch was Eigenes, aber nichtsdestotrotz, das Grand Palais, Versailles, also welche Städte haben das denn? Auch wenn ich jetzt an Berlin denke und jetzt ist ja der Wille geäußert worden, jetzt erstmal so der politische Wille, eine Bewerbung für 2040, 50 Jahre nach der Wiedervereinigung zu unterstützen. Ich glaube, man kann in Deutschland auch richtig, richtig tolle Venues finden. So, wenn ich dran denke, überlege ich, boah, wie toll, so Marathon, Zieleinlauf, läufst irgendwie die Straße vom 17. Juni runter und dann durchs Brandenburger Tor. Ich glaube, das kann man schon richtig, richtig toll machen. Und trotzdem gibt's, glaube ich, wenige Städte auf der Welt, die so viel Kultur, so gut erhaltene Städteinfrastruktur, da haben wir uns natürlich auch in 2 Weltkriegen in Europa auch gegenseitig irgendwie viel kaputt gemacht. Und in Paris hast du halt einfach ganz tolle Dinge, die noch da, die da erhalten sind und die so viel ausstrahlen, wie das Grand Palais beispielsweise für Fechten, Taekwondo. Max hat da tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsbilder geschossen, so sehr symmetrisch, wieder eine deutsche Athletin da auf ja die Matte betritt. Wahnsinn einfach. Und das kannst du nicht künstlich machen. Und L.A. wird, glaube ich, gigantisch. Aber ich glaube, die tollsten Bilder der nächsten X Olympischen Spiele, die wird Paris hervorgebracht haben.
Es wird gigantisch, aber nicht so ikonisch.
Oh, ja. Gut zusammengefasst, ja.
Ja, ich glaube, dass das, was Paris gezeigt hat, also fernab dessen, dass wieder so eine Liebe zum Sport rauskam, ne? Also so eine echte Liebe, ohne jetzt hier irgendwelchen Claim von irgendwelchen Fußballvereinen kopieren zu wollen. Aber so habe ich's. Ja, zeig da hinten drauf. Es kommt nicht daraus. Es kommt tatsächlich aus dem Herzen. Es war so eine echte Liebe zu diesem Sport, zu diesem olympischen Gedanken. Und dazu kommt eben dieser kulturelle Aspekt, diese Locations, die einfach unfassbar schön waren. Und ich glaube, LA wird einfach so, also während Paris kulturell einfach den Standard gesetzt hat, wird LA wahrscheinlich den Show-Standard setzen. Das wird aber weniger bildgewaltig sein in puncto Ästhetik, die wir ja irgendwie so lieben auch.
Also, ich, ne? Also mehr kann Snoop Dogg eigentlich nicht machen, als er in Paris gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie er auch noch mehr sein kann.
Ich glaube, es gibt auch viele, ich habe mich ehrlicherweise noch nicht wahnsinnig tief damit beschäftigt, auch weil L.A. noch so wahnsinnig weit weg erscheint gerade. Aber ich glaube, ein paar Venues habe ich schon gesehen und die werden ja wirklich auch viel in Arenen machen. Ich glaube, es wird noch nie einen Schwimmwettbewerb gegeben haben, der vor so vielen Zuschauern ausgetragen wird wie in L.A. Ich glaube, die nutzen, glaube ich, ein halbes NFL-Stadion dafür. Und das wird gigantisch. Und ich glaube, das wird auch ganz, ganz groß. Aber so wie Max schön gesagt hat, ich glaube, nicht so ikonisch und nicht so, ja, auch nicht so mit so viel Geschichte aufgeladen. Und das war jetzt hier schon toll und auch ein tolles Corporate Design, was man dann überall sieht. Und dann ist die Laufbahn in dem richtigen Lavendelton, wie das auch so insgesamt, da muss man schon sagen, ist dann schon ganz groß auch inszeniert, ne? Also, das kann man wirklich so sagen.
Und Gerüstebauer haben auf jeden Fall gute Aufträge gemacht da. Wenn ich mir allein schon angucke, was diese zwei Tribünen im Grand Palais, also wie hoch und wie viel, wow, wirklich so viele Tribünen, die man da wieder abbauen kann. Das war Wahnsinn.
Das habe ich mich auch gefragt. Also wo bringt man eigentlich jetzt die ganze Infrastruktur unter? Also ich meine, wir sehen es ja gerade in München mit dem Adele-Konzert, das ist ja auch alles genau so aufgebaut. Also wenn da jemand einen Aktientipp hat, wer das herstellt.
Gleichzeitig passieren die beiden Events. Das wurde alles rübergekarrt jetzt von den Olympischen Spielen.
Ja, auf jeden Fall krass. Also zu sehen, was da aufgebaut wurde. Und das ist halt das Schöne dann, ne? Wenn du es temporär machst, kannst du es halt an Orte bringen, die sehr besonders sind und nicht nur von einer Arena zur anderen. Und es wurde ja auch tolle Infrastruktur genutzt, ne? Wenn du spielst halt Tennis in Roland Garros. So, ja, also ja. Viel größer geht's halt nicht. London 2012, Wimbledon, klar. Aber ansonsten, da kann dann halt ein Tennisstadion in Tokio einfach nicht mithalten, weil so die rote Asche da ist halt einfach so ikonisch, dass du denkst, und jetzt ist Olympia hier. Und dann ist alles clean. Kein einziges Sponsorenlogo, was du irgendwo siehst. Nur dieses cleane Paris, das gibt dem ganzen Ort nochmal viel mehr Schönheit, als wenn so die üblichen Sponsoren noch irgendwo hängen. Ja, es ist einfach Wahnsinn.
Das Branding ist auch voll wichtig. Und man hört immer dann in einer Venue, wo das nicht gut ist, hört man immer die KollegInnen um sich herum meckern. So, oh, ist gar kein Branding. Weil für die ist natürlich noch wichtiger, dass auf deren Fotos dann eben ein Shot ist, wo genau die Ringe irgendwo drauf sind mit einem guten Sportmoment und so. Was mir gar nicht so aufgefallen ist manchmal, weil wir eher so dokumentarisch und viele Bilder machen, dann versteht man das auch alles mehr in dem Kontext. Aber für die ist halt so, ja, die wollen nicht Bilder verkaufen. Und dann ist es noch wichtiger, dass das Branding auch stimmt.
Ich habe noch einen Vergleich tatsächlich zu Paris und LA und dann können wir das Thema ja auch abschließen, vielleicht mit der Frage, ob ihr safe alle dabei seid in der Konstellation. Darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Ich finde, wenn du die Eröffnungsfeier vergleichst mit der Abschlussfeier und vor allem mit dem letzten Part, als dann Tom Cruise irgendwie dazu kam und da runter sprang und dann mit dem Motorrad wegfuhr. Ich glaube, da kann man diesen Vergleich ganz gut sehen. Eröffnungsfeier, Kultur an den unfassbarsten Plätzen vorbei, Opernsänger, Sängerinnen und weiß ich nicht was, wunderbar inszeniert. Ich kriege jetzt Gänsehaut. Die muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal wieder angucken. Und das ist, gefühlt ist das ja was, was du dir immer wieder angucken kannst. Ich will gar nicht wissen, wie das für euch ist, die ihr dabei wart, aber ich weiß, das habe ich noch in Kroatien auf dem Campingplatz gesehen mit meinen Kindern zusammen und ich saß da und dachte, das habe ich noch nie gesehen. Und dann Abschlussfeier, Tom Cruise springt vom Dach und nimmt die so, dann ist halt plötzlich auf einmal Mission Impossible und Hollywood und weiß ich nicht.
Plus halt das eingespielte Video, was dann alles so ein bisschen weit weg von den Leuten vor Ort auch scheint.
Ja, vielleicht war auch super super weird im Stadion, ne? Also ja, ich bin ja beide Ceremonies quasi hautnah mitgelaufen und erstmal die Öffnungsfeier war so cool wie noch nie. Definitiv aus AthletInnen-Sicht. Ich glaube, dass ja auch alle, die schon in Tokio mit dabei waren, haben das auch so gesagt, weil dieser ganz besondere Moment hat sich diesmal gestreckt auf 20 Minuten. Auf 30, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Normalerweise ist das so, du stehst erstmal, wartest du ewig, also haben wir da auch gewartet, aber du fährst ja, wann sind wir losgefahren? Wir sind, glaube ich, um 4:30 los, damit es um 8 langsam losging, also 3,5 Stunden vorher. Und ich sag mal so, wir saßen jetzt nicht 3,5 Stunden im Bus, aber du wartest schon sehr lange. Die Basketballer haben da Uno nebenbei gezockt, ganz sympathisch. Aber dieser Moment, du fährst dann los und die ganze Zeit sind links und rechts am Ufer Menschen, die zujubeln, die einen Moment erhaschen wollen. Und das war wirklich, das war so cool und so auch so besonders. Das war nicht vergleichbar mit dem, wie es beispielsweise in Tokio war. In Tokio ist es dann Spotlight an, Team Germany kommt, der Stadionsprecher sagt Germany. So, der Scheinwerfer kommt, alle winken. Du erkennst aber natürlich auch keinen, weil du guckst einmal nach links und rechts und entweder sitzen da null Leute wie in Tokio oder in einem vollen Olympiastadion wahrscheinlich 60, 70, 80.000. Und so war das so, dass auch ganz viele AthletInnen wussten, okay, an der Brücke sitzen jetzt Freunde, Familie und haben dahin gewunken. Du hast gesehen, dass andere Menschen irgendwie mit einer Deutschlandfahne aufgesprungen sind, als sie gemerkt haben, okay, jetzt kommt das Boot mit Team Deutschland. Und dieser Moment hat einfach so lange angehalten. So bis der Regen kam, da wurde es dann so ein bisschen unangenehm. Und denkst so, boah, ey, da habe ich gesagt, boah, was hätte das für ein Abend werden können? So ein lauer Sommerabend in Paris, haben sicherlich die MacherInnen von dem ganzen Thema auch gedacht. Und bei der Abschlussfeier, das war aus meiner Sicht echt, also die ist sehr, sehr stark gestartet und ich fand es richtig toll. Und diese Einspieler waren aber mega weird, weil sie viel zu lange waren im Stadion, sind die Leute schon nach Hause gegangen, weil sie dachten, so, jetzt ist irgendwie Schluss und war irgendwie auch der Schlusspunkt, weil Feuerwerk war ja schon und dann, ja, das war ja auch im Stadion einfach nur ein Video, ne? Also du hast nichts anderes mitbekommen als im Fernsehen, sondern du hast einfach das Video auf der Leinwand geschaut und irgendwie ging es nach LA und die Zeremonie mit der Fahne war ja schon davor. Also das war auch ein bisschen langatmig im Stadion. Ich glaube, LA wird viel Show. Ich glaube, es wird bombastisch, die Eröffnungszeremonie, Abschlussfeier und so weiter. Ich glaube, da wird sich Hollywood nicht lumpen lassen. Aber in Paris, ich fand das mit der Seine schon eine sehr schöne Sache.
Welcher Wettkampf war der emotionalste, fragt Lennart. Ich habe ja vorhin bei Instagram so einen Fragensticker reingeballert. Ich glaube, hast du schon gesagt, ne? 3x3. Und Max, bei dir war es Kanuslalom?
Ja, würde ich sagen, immer so die erste, also ich finde immer so die erste überraschende Medaille. Ist immer so, bleibt dann immer.
Ja, ich glaube, für Paul war es definitiv Hockey. Also den muss man auch echt in den Arm nehmen, nachdem der da morgens früh zwar mit einer Silbermedaille in der Tasche, weil er die nämlich für einen Spieler verwahrt hat. Er hat gesagt, du mal, ich muss jetzt los zum nächsten Wettkampf. Wenn er kommt, hier in der Jacke ist seine Medaille, dann gibt sie ihm mal. Das war auch ein witziger Moment, wenn dann jemand an der Tür klopft und sagt, ich wollte meine Medaille abholen. Ja, einfach auch, weil Paul eine besondere Verbindung zu Hockey hat. Echt, ich habe im Bus den Stream gesehen und dachte so, boah, ich wünsche mir so sehr, dass sie dieses Penalty-Schießen gegen die Niederlande gewinnen. Weil, also Paul hatte sich unbedingt eine Medaille gewünscht und war auch beim Halbfinale schon da und das war auch einfach cool und wichtig zu sehen, dass sie diese Medaille haben, weil in Tokio haben halt beide Mannschaften das verpasst und die Herren gegen Indien denkbar knapp und jetzt war es auch so ein bisschen die Revanche im Halbfinale.
Für Philipp wahrscheinlich Skaten, oder?
Auf jeden Fall.
Habe ich Philipp gefragt. Ich glaube vom Herzen her, auf jeden Fall, weil das ist, glaube ich, so ein ganz besonderer Sport. Ich glaube, das Emotionalste war wahrscheinlich Basketball. Ich glaube auch, dass er sich sehr diese Bronzemedaille gewünscht hat und ja, ich glaube auch generell, das ist so eine Sache, die echt nicht perfekt gelaufen ist für uns, wie wir Handball covern konnten, weil wir wussten natürlich immer, okay, dadurch, dass es in Lille war, das war halt unfassbar entfernt. Max kann sagen, wie lange, weil er ist im Bus zum Finale gefahren. Aber das Viertelfinale konnten wir einfach nicht abdecken. Da hätten wir 3-4 andere Dinge in Paris an demselben Tag, wo es Medaillenchancen gab, hätten sein lassen müssen. Dieses unglaubliche Spiel gegen Frankreich, dass ich zu meiner Schande gar nicht bis zum Ende mitgeguckt habe, weil ich nämlich gerade von irgendeinem Wettkampf kam. Das war am Anfang der Mensa, ist noch so ein Fernseher aufgebaut und dann sehe ich, okay, Frankreich führt einen, hat Ballbesitz, 6 Sekunden und nimmt eine Auszeit. Da habe ich gedacht, nee, ich habe nicht viel Zeit, ich gehe mal lieber essen. Und irgendwann kriege ich die Push-Nachricht aus unserem Teams-Kanal, dass es jetzt in die Verlängerung geht. Und ich war so, Moment mal, also nach all dem, was ich über Handballspiele weiß, ist eigentlich 6 Sekunden und der Gegner hat Ballbesitz und du liegst mit einem Tor hinten, jetzt eine, wo du eins von 100.000 Spielen noch ausgleichst, weil eigentlich reicht es, dass er den Ball im hohen Bogen übers Tor wirft und bis er den hinter aus dem Fangnetz gezogen hat, ist das Spiel vorbei. So, und das war schade, dass wir das nicht begleiten konnten und dann quasi nur, auch im Halbfinale wussten wir dann, wir haben mindestens noch ein Spiel, wo es um eine Medaille geht und das können wir dann begleiten, weil hinten raus auch nicht mehr ganz so viel Programm ist. Und dann haben wir da natürlich mit dem Finale, das dann so klar an Dänemark ging, jetzt nicht das beste Handballspiel.
Aber das ist ein schönes Beispiel, einfach so, dass man manchmal, ne, kann eine Mannschaft so einen geilen Lauf haben und am Ende sind unsere Bilder, die wir dann davon haben, einfach repräsentieren das einfach nicht. Und das ist immer so diese, das ist einfach schade, manchmal im Mannschaftssport, wo es einfach so viele, viele Spiele gibt und so sehr lange geht. Das hast du bei solchen kleinen Sportarten, also über eine kurze Distanz Sportarten einfach nicht. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, für Sofieke war es auf jeden Fall die Bronzemedaille von den DFB-Frauen, die sie noch gewonnen haben, auch dramatisch. Hütte würde ich auch sagen mit Hockey. Und ja, wir hatten, glaube ich, ja schon am Anfang des Podcasts über unsere Momente geredet.
Was war die beste Venue, was Stimmung angeht, möchte Lennart auch nochmal wissen?
Boah, ich muss Grand Palais sagen. Ich muss Grand Palais sagen, einfach. Immer wenn Venue kommt, Kanustan war auch cool, so, aber Grand Palais, als es dann da, weil jeder hat sich, die Sportintelligenz bei den Fans ist so krass hoch. Also du merkst so richtig so, die sind da nicht einfach zufällig, sondern die haben alle Bock auf Fechten und kennen auch die Regeln, kennen die Regeln besser als ich, weil Fechten ist ja auch ein ganz besonderer Sport, weil ja immer beide gleichzeitig jubeln, nachdem sie denken, dass sie den Treffer gemacht haben und ich dann auch immer denke, und zwar bei einem deutschen Kampf war es dann so, dass das letzte, also quasi der letzte, letzte Punkte entscheidet. Und dann jubeln beide und ich schon so, ja, geil, geil, oh mein Gott, wir sind hier im Halbfinale. Und dann hat halt der andere den Punkt geholt. und solche Momente, diese, so, du hast das Gefühl, dass, also, die Fans in den Venues sind einfach dann immer so voll hinter diesem Sport. Und man müsste es nicht erst verstehen, sondern ja, es war schon Wahnsinn. Und vor allem, nochmal ganz kurz, immer wenn die Franzosen halt AthletInnen da dabei hatten, dann waren einfach nochmal 50% nochmal mehr draufgepackt. Das war unfassbar, wie laut es dann wurde.
Auch Lieder gesungen haben. Ich habe dann auch einer Kollegin aus der Agentur, die aus Frankreich kommt, gefragt, was ist eigentlich das für ein Lied? So irgendwie, das ist ja Wahnsinn, was sie immer gespielt und dann auch mitgegrölt haben. Genau, 3x3 wäre jetzt die einfache Antwort. Die habe ich auch heute schon ein paar Mal zu oft gegeben. Ich fand es krass im Velodrom, also Bahnrad. Da ist auch bei einem Wettbewerb irgendwie der französische Fahrer gestürzt und frage mich bitte nicht nach den Regeln, aber aus irgendwelchem Grund konnte er weiterfahren, weil es dann die Punkte offensichtlich für Sprintwertungen etc. gab. Und selbst wenn du ein paar Runden Rückstand hattest, irgendwann geht es dann wieder bei Null los und dann kannst du wieder für die nächste Runden mitsprinten. Und der ist gestürzt und dann war wirklich Totenstille im Raum. Und dann diese Stimmung, wie sich die langsam aufgebaut hat, als so der Betreuer das Ersatzrad gebracht hat. Da war schon so, die Leute sind schon aufgestanden, als der Sturz war, aber die Leute haben so dieses Gemurmel, so unter dem Motto, kann er weiterfahren. Dann setzt er sich aufs Rad, da haben so die Ersten angefangen zu applaudieren, dann schiebt der Betreuer ihn so an. Und du hast so wirklich gemerkt, so diese ganze Arena ist wie so ein Lauffeuer, es wird immer lauter, immer lauter. Und dann gewinnt er am Ende Gold, das war brutal und einfach super, super cool zu sehen und auch irgendwie so eine krasse Heldengeschichte, so kurz vorher nochmal gestürzt, nicht aufgegeben, wieder aufgerappelt, auch sehr mit so krassen Schürfwunden, und dann Gold gewonnen, ja, diese steile Kurve. Es war ultra heiß in keinem Venue war es so warm wie da, weil auch mit hoher Luftfeuchtigkeit und ganz und relativ hohen Temperaturen eigentlich alle Athletinnen haben in der Mitte so eine Eisweste getragen. Da bist du auf der Bahn offensichtlich schnell. Deswegen gab es auch ein paar Weltrekorde dort. Aber es war unglaublich heiß und das war so wirklich, dass du das Gefühl hattest, so die Luft brennt, aber sowohl in der Atmosphäre als auch so, wie es sich tatsächlich angefühlt hat.
Ich sehe gerade, wir sind schon bei über einer Stunde. Deshalb versuche ich das ein bisschen abzukürzen jetzt. Ich habe noch so viele Fragen an euch. Eure Aufgabenverteilung hast du schon einmal grob angesprochen, Marvin. Du warst im Dorf.
Genau, ich war mit Paul im Dorf.
Sofieke und Philipp waren die SportfotografInnen im Prinzip, die von Venue zu Venue gelaufen sind. Was waren eure Aufgaben im Dorf? War das ähnlich wie in Tokio?
Ja, ich würde schon sagen ähnlich. Also du versuchst natürlich irgendwie so ein bisschen den Alltag im Dorf zu zeigen, merkst dann aber auch schnell, wenn der Sport übernimmt so und du bist in der Woche früher da, begleitest dann auch so ein bisschen die Vorbereitung und das ist natürlich spannend noch zu sehen, wie wohnen die eigentlich hier, wo trainiert man. Übrigens kann ich nicht empfehlen, quasi selber Sport zu treiben im olympischen Dorf, weil wenn man ins Gym geht, da sind halt so die besten AthletInnen der Welt und du fühlst dich wie der letzte Lauch, wenn du da trainieren möchtest. Und wenn du im olympischen Dorf joggen gehst, überholt dich so ein professioneller Geher, weil er einfach schneller geht, als du joggst. Also selten so gedemütigt gefühlt.
Dafür machst du die besseren Fotos,
so. Ja, hoffe ich. ja, also da ist so ein bisschen zu zeigen, ne? Das haben wir gemacht und dann haben wir Sportlerinnen begleitet. Am Ende des Tages ist mein Job aber halt auch den ganzen Kram auszuspielen. Das heißt, ich habe auch viel in meinem oder in unserem Medienbüro im Dorf gesessen und bin quasi dann rausgefahren, wenn es irgendwie die Umstände ermöglicht haben oder wir auch gesagt haben, okay, bei dem Venue müssen wir jetzt eigentlich einfach mit mehreren Leuten sein oder dann muss vielleicht der eine Feedpost auch ein bisschen warten oder jemand anderes im Team das machen. Das versuchen wir jetzt so wie bei 3x3 unbedingt zu begleiten und auch nochmal die Perspektive zu zeigen, ja.
Wie viel Speicherplatz habt ihr verballert, fragt Johannes.
Boah, also
alle zusammen, boah, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Terabyte, 3.
Aber ich habe auf jeden Fall irgendwie so 3000 Bilder bearbeitet, glaube ich, von allen.
Aber bearbeitet, genau. Bearbeitet ist schon die Short Selection.
Geschossen, keine Ahnung. Vor allem gerade so geil, weil man auch so manche, bei manchen Sportarten ist da wirklich so dann, so Kanuslalom sind halt wirklich dann diese paar Shots, wenn die da runterfährt. Ne, dann sind irgendwie so, hast du so, keine Ahnung, 50 Bilder. Und bei so einem Team-Tischtennis-Match, was über 3 Stunden 30 ging, hast du ungefähr 2.000-3.000 Bilder. Weil du immer noch denkst, okay, jetzt kannst du auch das probieren, dann gehst du auf die Seite, guck mal, kann man Low Shutter, guck mal, kannst du ein bisschen hier rumprobieren. Und es ist so unterschiedlich dann, wie du auch an eine Sportart rangehen musst. Ne? Weil du bei Kanuslalom musst du halt am richtigen Punkt stehen. Wenn du da nicht stehst, ne, bist du halt am Arsch am Ende. Aber bei anderen Sportarten hast du halt so viel Zeit, die Sportart auch kennenzulernen und dann am Ende hoffentlich auch zu wissen, wo du für die Jubler und auch für die Endjubler stehen musst.
Also ich weiß, dass wir ich habe mir jetzt gerade mal bei uns in der digitalen Bibliothek nachgeschaut. Wir haben 16.797 Bilder bearbeitet. Also das war quasi die Short Selection. Da sind ganz viele Bilder, die wir jetzt erst identifiziert haben, nicht bei, weil ganz oft haben wir ja innerhalb von einer Stunde die wichtigsten Shots innerhalb von 5 Minuten oder noch weniger bearbeitet. Ich habe gerade mal nachgeguckt, Peking waren 68.000 Bilder, die wir geschossen haben zu viert. Ich meine, Tokio waren schon knapp über 100.000 und ich glaube jetzt dadurch, dass wir jetzt auch zu fünft waren und nicht nur zu viert, ja, das wären schon wahrscheinlich 125.000 Bilder gewesen sein. Und ja, ich würde sagen, so 10% davon haben wir dann ausgewählt, bearbeitet. Das ist ja irgendwie das Schöne und das Traurige zugleich, dass du diese Möglichkeiten hast, auch so viel zu fotografieren. Ne? Max hat ja auch ein paar Mal analog fotografiert. Da ist dann wieder eine andere Notwendigkeit, dich einzuschränken. Aber so versuchst du natürlich auch, möglichst viel auszuprobieren und zu sagen, vielleicht habe ich noch eine spannende Idee, vielleicht kann ich das auch mal so fotografieren. Und manche Sportarten eignen sich da mehr für. Also Bahnradsprint kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die fährt halt dann genau dreimal an dir vorbei und das mit gefühlt 75 km/h, also oder noch schneller, ich glaube noch schneller. Also da hast du nicht so viele Gelegenheiten, also auf die Bilder schaue ich jetzt nicht mit arg viel Stolz, weil da war ich noch eher in der Experimentierphase und dann war es schon vorbei, aber bei anderen hast du natürlich dann die Möglichkeit auszuprobieren.
Judo finde ich auch brutal. Du kannst da hinkommen, hast dich 4 Jahre darauf vorbereitet und liegst einfach, kriegst ein Ippon nach 3 Sekunden und ist vorbei. Da gibt's nichts mehr dann. Das ist auch echt.
Ja.
Da die Sportler zu sehen, die dann nach Hause geschickt werden nach wenigen Sekunden und dann die leeren Gesichter zu sehen, wenn sie an einem vorbeilaufen, ist auch nicht schön.
Finde ich auch immer brutal, so Sportarten, die im Fußball merken wir es ja auch immer wieder, aber die so von Schiedsrichterentscheidungen abhängig sind. Also Judo, wenn zum Beispiel beide haben irgendwie 2 Verwarnungen und dann verliert irgendjemand so einen Kampf um eine Medaille, weil er nochmal eine Warnung kriegt, weil irgendwie irgendein Griff hat nicht gepasst oder Inaktivität oder so ein Kram. Und da habe ich gemerkt, irgendwie die Arten, also ich finde Judo total faszinierend, aber zum Zuschauen zu wissen, so, okay, also dafür schaue ich es nicht oft genug, ne, das muss man fairerweise ja dazu sagen, ExpertInnen sehen das natürlich alles, ich nicht, aber ja, das fand ich immer ein bisschen schade, wenn ich das Gefühl hatte, das war jetzt so vom Schiedsrichter abhängig, ob der jetzt sagt, okay, alles klar, da gebe ich jetzt eine Verwarnung für oder nicht, oder auch Boxen.
Sehr, sehr subjektiv, weil man natürlich nicht so krass in dem Sport ist, sondern ich habe es dann mal so gehabt, dass ich dann oft irgendwie so den deutschen Verbandsfotografen oder sowas dann irgendwie neben mir hatte, weil das hilft immer sehr, dass man sich an den orientiert, so gerade wenn es auch um die Deutschen geht und du weißt, okay, er muss auch die Deutschen covern, dass man sich dann so daran orientiert und dann wie viele Fragen ich denen da gestellt habe und dann immer hingeguckt habe, so, was macht er denn jetzt? Wie kann denn das sein? Warum hat er jetzt eine gelbe Karte bekommen? Und er immer versucht zu erklären und so. Auch selber diese Neugier so voll noch hat und es auch so ein bisschen halt schaut als mit dieser Neugier. Ja, das war auch mal schön, wie man dann die anderen Fotografen genervt hat. Nicht genervt, aber beschäftigt.
Das ist ja gerade das Geile eben an diesen Sportarten, ne? Das, was du ja auch vorhin gesagt hast, Max, dass man immer wieder auch neue Sachen erlebt, und auch wenn du Judo mal irgendwann gecovert hast, ist es trotzdem ja irgendwie immer besonders und immer neu und immer spannend und herausfordernd, gerade wenn dann so ein Kampf nach 10 Sekunden zu Ende ist irgendwie, ne?
Ja, Mann.
Du hast vorhin einmal angesprochen, Low Shutter. Ihr habt so ein paar Sachen neu ausprobiert im Vergleich zu Peking und Tokio. Fand ich ganz passend, dass das ausgerechnet dann in Paris stattfindet, so in einer Stadt, die eben auch sehr auf Ästhetik Wert legt. Wie kam es dazu? Ihr habt ja grundsätzlich diese gestalterische Freiheit, dass ihr machen könnt, wofür ihr sozusagen eingekauft seid. Wie habt ihr das vorher besprochen, dass ihr sagt, so, wir machen auch mal irgendwie, keine Ahnung, die Nachzieher, die Low-Shutter-Sachen irgendwie, genau, wie ist das zustande gekommen?
Ich glaube, die Freiheit ist ehrlich gesagt gar nicht, also die ist natürlich da in der konkreten Ausgestaltung, aber ich war letzte Woche mit Philipp zu Abendessen und wir sind an ein paar Bildern aus Paris, die in einem Kino ausgestellt waren, vorbeigelaufen und haben so gedacht, es wäre auch irgendwie nochmal krass, Olympia zu fotografieren, ohne dass du einen konkreten Drang hast oder den Auftrag hast, die deutschen AthletInnen zu fotografieren, sondern einfach, wenn der Belgier mit dem Fahrrad als erster ins Ziel kommt, dann hältst du halt auf den drauf. Dieses ikonische Bild am Eiffelturm beim Straßenrennen erinnere ich mich gerade dran und so weiter. Deswegen, das ist natürlich schon in der Art und Weise, wie man es fotografiert, gibt einem natürlich da jetzt keiner ein Briefing, sondern einfach das große Vertrauen auch von Jens, Bela und auch dem ganzen DSM-Team, dass wir das schon gut machen werden. Logischerweise ist auch schwer zu briefen, weil dafür hättest du ja jede Venue vorher ablaufen müssen, überhaupt nicht darstellbar. Aber du begleitest natürlich auch immer die Deutschen, und wenn auch dann die deutschen AthletInnen ausscheiden, ziehst du weiter, ne? Das hat Max mal gesagt. Da bleibst du dann halt nicht noch zum großen Finalkampf, wo du vielleicht auch nochmal so fürs Portfolio geile Bilder machen könntest, sondern ziehst dann schnell weiter. Also ganz viel Freiheit in der Art und Weise, wie wir es fotografieren, aber auch ein ganz klarer Tagesablaufplan, den wir jeden Abend vorher um 11 haben wir uns zusammen telefoniert, haben teilweise das, habe ich teilweise auch dann mit Paul von der DSM vorbereitet, zu überlegen, wen schicken wir eigentlich, wo kommt man von Rudern eigentlich noch rechtzeitig zu Beachvolleyball. Also das ist dann wie so ein
Puzzle,
wie so ein Stundenplan, den irgendjemand machen muss, um zu gucken, ist eigentlich der Klassenraum verfügbar, der Lehrer, und wie muss eigentlich der Ablauf sein, damit das dann für eine ganze Schule funktioniert. So ein bisschen hat sich das auch angefühlt, genau, wie so ein Puzzle. Ja, und am Ende ist es so eine Mischung aus neue Dinge ausprobieren. Max hat da viel gemacht, und aber wir haben natürlich auch gelernt in der Distribution, ne? Also wenn wir wissen, okay, beispielsweise, wir wollten fast alle Beiträge auch in den Stories teilen, gerade wenn es auch ein sportliches Update dazu gab, und dann hilft dir natürlich so ein Low-Shutter-Bild, was ein bisschen abstrakter ist und nicht nur einfach ein Zoom auf ein Element aus dem gleichen Bild, hilft natürlich, dass es sich so mit Vordergrund und Hintergrund irgendwie schön abhebt. So, und wenn du dann einmal weißt, okay, so ein bisschen abstraktere Bilder helfen uns auch in der Distribution total, dann versuchst du dann sowas natürlich auch zu liefern, um mir das Leben wiederum einfacher zu machen in der Ausspielung, wo du sagst, okay, so ein, zwei verspielte Bilder können wir eigentlich immer gebrauchen.
Ich bin auch immer im Übergang, hab die Feedpost, glaube ich, so selber gebaut ein bisschen, weil ich dann immer so genau wusste, okay, ich will so eins machen, dann so ein cleanes natürlich, so für den Starter, und dann so ein paar wilde, wo man ein bisschen die Action irgendwie über das Bild übermittelt bekommt. Und ja, das hat dann schon Spaß gemacht. Und ich glaube, am Ende geht es darum, dass du was erschaffen willst, was du selber gerne auch zeigst, dass es von dir ist. Und das matcht dann zum Glück bei uns allen immer ganz gut mit dem Zeitgeist ein bisschen. Und auch eben auch die Motivation, was Neues zu machen, kommt auch so ein bisschen darüber, dass man auch das zeigen will.
Und aber auch ein bisschen Erfahrung, ne? Also du hast manche Sportarten in Tokio schon einmal fotografiert. Ich habe einmal Handball fotografiert, und es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich Handball fotografiert habe, und muss sagen, Während ich bei Basketball ganz gut auch so ein, zwei Pässe vorher weiß oder lesen kann, wo dieser Spielzug irgendwie endet und ein Pick and Roll verstehe und so weiter. Handball war ich doch einigermaßen so, dass ich dachte, jetzt geht er bestimmt auf rechts außen, und bin da schon mit der Kamera, und wieder rüber und neu Autofokus.
Aber es ist auch manchmal ist es auch so ein bisschen, also bei Judo war es zum Beispiel so, dass es auch ein bisschen so die Flucht war, immer die gleichen Bilder zu haben. Wir haben ungefähr in jeder Judo-Klasse haben wir Athletinnen, und die Halle verändert sich nicht. Es ist nicht eine andere Halle, es ist kein anderes Setup. Die Fans verschwinden im Hintergrund im Schwarz und dann bist du so, da sitzt du da so und du willst einfach ein, zwei geile Fotos machen, auf die du stolz bist. Und dann guckst du natürlich, okay, rechts, links, was kann man machen? Hier, Low Shutter da, die Technik gibt es, um ein bisschen mal was anderes reinzubringen. Also manchmal ist es auch so ein bisschen aus Not auch, dass man sagt, ey, kann hier nicht sitzen und jetzt hier das x-te scharfe Foto machen, wie einer, die sich so greifen. Dann entstehen auch manchmal dadurch Ideen.
Gibt es so Bucket Shots, die ihr euch entweder vorgenommen habt oder die ihr nachträglich gesagt habt, keine Ahnung, dieses ikonische Bild von einem Surfer, ihr wart jetzt nicht in Tahiti, aber da spricht jeder drüber, dieses Bild, was du gerade gesagt hast, von dem Fahrradfahrer beim Straßenrennen vor dem Eiffelturm. Also gibt es so Bilder, die ihr gemacht habt, wo ihr sagt, das ist so mein Bucketshot, mein bestes Foto, oder das hatte ich mir vorgenommen und das ist auch rausgekommen.
Aber Bucketshot meinst du jetzt, was man sich vorgenommen hat, also was man quasi geplant hat, also oder was am Ende dann rausgekommen ist, weil also dieser Surf-Moment zum Beispiel, den hat ja niemand, den kann man ja gar nicht planen. So, das macht's ja auch so schön.
Ja, genau. Ne?
Das ist ja genau das, dass es auf keiner Bucketlist drauf stand, dass der so hochfliegen wird und mit der Geschichte im Hintergrund. Das war ja das Gegenteil quasi von Bucketshot. Man hat manchmal in so Venues halt die Idee, dass man sagt, oh, guck mal, wenn wir jetzt da die Symmetrie reinbringen und dann noch die Sportler ein bisschen, SportlerInnen noch ein bisschen mitspielen, so geht man da schon manchmal rein. Aber die Momente, die, glaube ich, dann am krassesten hängen bleiben, sind halt die Momente, die man auf keiner Bucketlist hatte.
Ja, ich glaube auch, ich bin einmal natürlich irgendwie zum Beachvolleyballstadion früh gefahren, weil ich dachte auch, ich möchte dieses Bild machen, bevor, das war noch während der Trainingstage und dadurch kamen wir halt schon ins Stadion. Ich habe gedacht, so, ich möchte dieses Bild machen, bevor es die anderen, ich weiß gar nicht, wie viele Sportfotografen es sind, aber die anderen 2000, sag ich mal, gemacht haben. Und irgendwie, ich weiß, das sieht ikonisch aus und vielleicht mit den Farben von der Leica auch nochmal irgendwie ein bisschen schöner als vielleicht auch mit anderen. Und ich wollte dieses Bild unbedingt machen. Und gleichzeitig haben Philipp und ich uns dann aber auch als wir viel mit über Cover geredet haben und gesagt haben, eigentlich können wir das nicht auf das Cover von dem Buch machen, da sind wir auch immer noch am Schauen, so welches wird's jetzt am Ende, aber das ist ja auch der Shot, den jeder im Kopf hatte, also auch der am berechenbarsten ist, der natürlich auch bombastisch und toll inszeniert ist, aber auch the most obvious Shot, sag ich mal. Und gleichzeitig sich so ein Bild zu erarbeiten und dann zu exekuten. Ich habe dann LinkedIn-Artikel drüber geschrieben oder Beitrag über Philipp, der es beim Straßenrennen gemacht hat. Und das war für mich total faszinierend, weil er hatte ein paar Minuten vor Ort, konnte sich das anschauen, hatte diese letzte Kurve, bevor es auf die Zielgeraden geht. Und im Hintergrund ist der Eiffelturm. Und dann genau zu überlegen, mit welchen Settings mache ich jetzt dieses Bild, wie viel Unschärfe möchte ich, wie viel muss ich die Kamera mitziehen, der auch nicht viele Fahrer hatte, die vorher an ihm vorbeigefahren sind, bis die erste Deutsche kam. Und dann dieses Bild so abzuliefern, der Eiffelturm Hintergrund, super, super ikonisch und trotzdem auch ein bisschen was anderes machen, weil alle anderen Fotografen haben vor allem diesen ganz tiefen Shot, wo man quasi auf Ebene des Bodens war und hochfotografiert, und er hat so ein Mittelding gewählt. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Das war jetzt nicht der klassische Bucketlist-Shot, aber am Ende war es der Shot, den er sich so zurechtgelegt hat und dann den delivered hat. Ich würde sagen, der Shot, der für mich am besondersten war, war dann zusammen mit Dirk Nowitzki das Bild von den Dreiecksreihen-Mädels, weil es wirklich so krasser Teamwork war. So, Philipp kam so zu mir und meinte, vielleicht hat Dirk Bock noch dieses Bild zu machen. Und dann haben die Spielerinnen, mit denen ich im Tunnel war, so für die war Gold genauso toll wie die Umarmung von Dirk Nowitzki danach. So, das war auch abends im Taxi. Wir saßen dann um 4 Uhr nachts im Taxi zurück und jeder, also immer noch die Goldmedaille um den Hals, so alles cool. Und dann so, ah, guck mal hier, ich bin im Kicker, wie ich Dirk Nowitzki umarme und ich habe hier auch ein Bild. Und das war für die, ist halt auch für die der absolute Hero, mit denen sie immer gesehen haben, während sie selber angefangen haben, professionell Basketball zu spielen. Und dann stand ich neben Nowitzki und habe gesagt, ich glaube, die wollen ein Foto mit dir machen. Und so liebevoll, also so wie ich mich dran erinnere, ne, das ist ja auch manchmal so, dass so in Erinnerung verschwinden, aber so liebevoll so quasi in die Richtung gedrückt. Philipp und Max haben schon haben so schon gewunken und dann setzt er sich das, dann steht er da so, es stehen halt noch 25 Fotografen da und Philipp sagt erstmal Hi Dirk, so, ne, die kennt sich ja durch die ING und echt sehr gut, hat schon richtig viel mit Nowitzki gemacht. Er erkennt ihn auch sofort, lässt sie also so liebevoll was von ihm sagt, also ich glaube, ich fände es besser, wenn ihr nicht steht, sondern sitzt, so, da ist der Größenunterschied nicht so groß. Auch so ein wahnsinniger Moment, wo ich gedacht habe, Alter Philipp, wir machen hier so ein Bild und du schaltest in dem Moment, ist gar keine so gute Idee, wenn die jetzt alle stehen, weil dann wird das so ein Pyramidenbild. Haben die sich da hingesetzt und Max hat dann das Bild gemacht, hat es irgendwie in 3-4 Minuten bearbeitet, ich habe es rausgehauen und ja, dann hat sowas dann irgendwie 200.000 Likes bei Instagram und du weißt, ey, das haben jetzt echt viele Leute in Deutschland gesehen, das war so ein krasses Teamwork-Bild, ja, auf das ich irgendwie sehr stolz bin.
Was auch so kombiniert hat, so ein bisschen eben, so diese etwas unbekannteren 3x3 Mädels, die so einen großen Erfolg geholt haben, halt mit einem ist in der breiten Öffentlichkeit bekannteren Gesicht.
Ja, und der sich aber trotzdem so krass für die gefreut hat, ne?
Genau, der ist genau auf die Augen.
Also, dass du in seinen Augen strahlen gesehen, dass er hier gerade einen großen Basketballmoment mitbekommen hat und das total wertschätzt und auch einfach ein total lieber Mensch so ist, wie er sich dann auch mit dem Bundestrainer unterhalten hat. Ja, super, super cool. Das war ein toller Shot.
Ich glaube, über Dirk brauchen wir nicht groß zu lobhudeln. Das haben wir hier im Podcast auch schon häufig genug gemacht. Ich hatte ja auch das Vergnügen, ihn, ich weiß gar nicht, 4-5 Mal zu treffen. Und was ein großartiger Sportler und ein noch großartiger Mensch, der einfach total auf dem Boden geblieben ist und einfach super authentisch ist. Mega.
Hast du eine Frage auf dem Blog?
Ich habe hier noch ganz viele Fragen. Ich habe noch eine Frage von Johannes, der schreibt, wie kommt man zu so einem Auftrag? Ich glaube, da haben wir in den ersten Podcast schon drüber gesprochen.
Aber es ist natürlich trotzdem was die Leute interessiert, das verstehe ich schon. Das krieg ich,
ja, ich glaube, long story, ja, lass kurz drüber sprechen, weil ich meine, das ist also eine der, ich bin ja nicht der große Influencer auf Instagram, aber wenn ich eine Nachricht öfters im Jahr bekomme, dann ist es entweder, wie habt ihr es geschafft, zu Olympia zu kommen oder wie kann ich beim nächsten Mal bei Olympia mit dabei sein? Und losgegangen ist es 2016, da habe ich eben auch diese Fußballkampagne rund um damals dann die Europameisterschaft mitgemacht und habe mich damals mit Jens Behler zusammengesetzt und gesagt, guck mal, wir haben hier eine ganze Menge über Fußball gelernt. Wie war das denn für euch in Rio? Was habt ihr irgendwie mitgenommen? Welche Plattformen haben funktioniert? Also wirklich aus so einem Austausch unter KollegInnen. Und dann am Ende haben wir uns in Berlin getroffen und haben gesagt, nenn mir eine Sache, ist mir egal, was du brauchst. Und ich kann einen Twitter-Live-Ticker schreiben, ich kann auf einer Website Ergebnisse eintragen. Ich mache dir Instagram-Stories, ich mache alles, was irgendwie mit Social Media zu tun hat, aber mein großer Traum ist es, zu Olympia zu kommen und findest du in deinem Team einen Platz für mich? Und das war, glaube ich, irgendwie so ein goldener Moment, einfach auch, weil da viel im Umbruch, sich viel nochmal mehr professionalisiert hat. Das war schon vorher auf einem Top-Niveau, aber auch ja quasi auch mit der Erfahrung, die er dann hatte, ich glaube 2012 waren seine ersten Spiele in London, dann auch zu wissen, okay, was möchte ich wie gestalten in der Zukunft und mich da 2018 mitgenommen habe. Und ich habe ja dann eigentlich mehr aus dem Drang, Geschichten aufzuspüren, einfach die Leica mitgenommen, nachdem ich irgendwie 3 Monate vorher Philipp zum ersten Mal bei einem Champions-League-Spiel getroffen habe und wir, oder ich glaube nicht zum ersten Mal getroffen, aber es war ein Job, den wir zusammen gemacht haben, wo er mir mal seine Leica-Kameras in die Hand gedrückt hat und ich damit fotografiert habe. Die habe ich einfach mitgenommen, habe im Deutschen Haus fotografiert, bin dann einmal zum Eishockey mit dazu gekommen. Das war, glaube ich, Eishockey-Halbfinale war, glaube ich, das erste Mal, dass ich irgendwas vor Ort dann wirklich gesehen habe, weil ich einfach klassisch im Deutschen Haus war, nicht mal im Dorf, sondern im Deutschen Haus. Und diese Eishockey-Bilder dann von dem Sieg gegen Kanada und Finale erreicht, Medaille sicher, die waren dann einfach so emotional und so einzigartig, dass dann so dieser Prozess in Gang gekommen ist. Ist ja eigentlich spannend, wir haben als Team Deutschland noch Perspektiven, die wir zeigen können, die auch andere Medien nicht haben. Und daraus wollen wir mehr machen und diesen Kreis wollen wir erweitern. Und dann ist das so ein Dialog, der gestartet ist. Jens folgt natürlich auch ganz vielen Fotografinnen, hat eine kleine Shortlist. Und am Ende sind dann Max, Paul, Philipp und ich dann nach Tokio, haben Peking gemacht. Und jetzt gab es einfach die Chance, noch eine weitere Person dazu zu nehmen. Und da war es uns jetzt auch ein Anliegen, darauf zu achten, dass wir jetzt auch nicht der fünfte Boy, so, weil ich glaube, es geht auch ganz viel auch um Repräsentation und wir haben die Arbeit von Sofieke gesehen, so, man folgt sich ja gegenseitig und auch das, was sie dann schon bei den European Championships gemacht hat, und da war für uns ganz schnell klar, dass sie eigentlich die perfekte Ergänzung für das Team ist. Und am Ende ist es dann einfach, würde ich sagen, nicht die klassische Bewerbung, sondern das, was man in den 4 Jahren dazwischen auch macht und wie es dann halt so oft ist, halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und ein Quäntchen Glück, dass da gerade auch ein Platz frei war.
Auf jeden Fall das, aber auch einfach so ein bisschen, wenn man sich so die verschiedenen Wege vielleicht dahin auch anguckt, ne, ist es auch immer ganz viel Initiative zeigen und sich auch so eine Nische auch raussuchen. Ne? Ich finde so bei Hütte, bei Paul, war es ja so, dass er diese Hockey-Herren, glaube ich, so mal begleitet hat einfach. Und es war sicherlich jetzt da in dem Moment jetzt nicht irgendwie der lukrativste Job oder, ne, aber er hat einfach Bock drauf und er wollte auch so irgendwie sein Portfolio dahingehend erweitern und dann hat er einfach da einen guten Moment erwischt. Und das ist dann wieder das mit dem Quäntchen Glück. Aber diese Eigeninitiative, dass man sich da in Stellung bringt, dass man gute Sachen zeigen will, dass man auch bei kleineren Sachen anfängt. Qualität setze ich immer durch. Man muss halt nur selber die Initiative ergreifen und nicht auf irgendwas warten, weil so funktioniert es nicht in dem Business. Und man kann ja überall anfangen. Das sage ich auch immer, wenn Leute fragen, wie ich zu Frankfurt Fotograf gekommen bin. So, fang bei dir im Verein an, jeder freut sich über Fotos, brauchst keine krasse Linse. So mach dein Ding und bring dich in eine Stellung, dass Leute sehen, was du machst und zeig, was du machen willst. Und ja, ich glaube, jeder von uns hat es so gemacht. Und natürlich braucht man auch ein bisschen Glück, das stimmt. Aber das Glück, wow, ich will jetzt nicht so floskeln. Aber das Glück muss man sich auch ein bisschen erarbeiten.
Ja, ich glaube, weil einfach auch, was du zwischen den Spielen machst, ne? Also ich glaube, das ist halt eben nicht nur das, was man dann sagt, so, hey, hier, ich hätte jetzt einfach mal Bock, irgendwie dabei zu sein. Und das muss man dann halt sagen, und das ist dann eben am Ende auch dieses, was ich meine, mit zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Wir hatten jetzt das Privileg, auch die Chance, uns in Tokio zu beweisen. Ich glaube, das haben wir sehr erfolgreich gemacht und haben dann auch das Vertrauen bekommen, Peking zu machen, jetzt Paris zu machen. Also ich glaube, es wäre, wir werden sicherlich nicht in der Konstellation irgendwie jetzt bis Brisbane 2032 durchziehen, so, ne? Aber auch keiner weiß, jetzt kommen erstmal wieder Winterspiele, dann kommen die nächsten Sommerspiele und da muss man auch einfach mal schauen, was so die persönliche Lebenslage da ist. Ich habe irgendwie gedacht, so vor den Spielen, vielleicht sind es meine letzten, weil dann andere Themen vielleicht auch nochmal so in den Mittelpunkt rücken oder mehr Priorität genießen. Und bei der Abschlussfeier habe ich gedacht, boah, wenn ich es irgendwie mit all den anderen Dingen irgendwie in der Geschäftsleitung von einer größeren Agentur jetzt auch zu sein und Familie steht irgendwann an, wenn ich das trotzdem nochmal irgendwie organisieren kann und es machbar ist, nach LA zu fliegen, dann hätte ich da Bock drauf. Und das habe ich so bei der Abschlussfeier gedacht, weil ich dachte, es gibt einfach keinen Wettkampf, es gibt nichts, was irgendwie Olympia gleichkommt. Und damit dabei zu sein, das war für mich immer das Größte und so ein richtiger Traum. Und dann da zu stehen in den Klamotten von Team Deutschland, so ein Vertreter auch deines Landes zu sein, das ist und bleibt irgendwie das Größte für mich. Ich gucke hier gerade nach rechts. Wir werden auch für das Paris-Buch wieder so Zitate von Sportlerinnen und Sportlern handgeschrieben auf manchen Seiten zeigen. Und es gibt ein Zitat von Laura Freigang und die hat aufgeschrieben, ich werde bis zum Ende meines Lebens damit flexen, bei Olympia gewesen zu sein. Und ich versuche das dann immer auch mit ein bisschen Demo zu verpacken, weil ich sehr, sehr dankbar für die Chance bin. Aber wenn man das in 50 Jahren oder in 40 Jahren immer noch so sagt, dann werde ich wahrscheinlich von meinen Enkeln irgendwann mal flexen, ein paar Mal bei Olympia dabei gewesen zu sein. Das ist auf jeden Fall eine der großen Geschichten.
Du hast auf jeden Fall die richtige Frau, die das ermöglichen könnte. Das, das kann ich so sagen. Auch wie ist das Event dort aufgebaut? Zum Beispiel in Mailand wird es ganz schwierig sein, das so zu machen, wie wir es bisher gemacht haben. Das sind auch solche Fragen, die einfach dann erst mit Anlaufen des Wettbewerbs dann irgendwie geklärt werden können. Deswegen.
Ich glaube, Mailand ist sehr dezentral. Das wissen wir.
Sehr, sehr dezentral.
Also wir haben jetzt irgendwie gelernt, dass selbst Skifahren, Skialpin Männer ist woanders als Skialpin Frauen. Was für mich jetzt irgendwie noch nicht ganz so logisch klingt. Ich glaube, dieser Eiskanal, in dem wir ja Hütte trägt das Tattoo, ich glaube, 11 von 12 oder 10 von 11 Goldmedaillen gewonnen haben, der steht noch gar nicht. Also kann auch sein, dass da immer noch irgendwie ausgewichen werden muss, auch wenn, glaube ich, der Wille da ist, den jetzt noch irgendwo hinzuzimmern.
Ja, es ist doch einfach.
Ich glaube, das wird ganz anders. So. Ganz anders, und aber auch das gehört irgendwie natürlich dazu, nicht nur quasi so die Highlights zu haben, sondern dann auch da irgendwie versuchen, daraus das Beste zu machen. Das ist aber dann, auch wenn es jetzt quasi nur 18 Monate sind, bis das ist, es aktuell wirkt es noch weit weg, weil jetzt kommen auch erstmal die Paralympics. Ist auch eine Frage, die wir oft bekommen, warum seid ihr eigentlich nicht bei den Paralympics? Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach, weil wir es körperlich nicht schaffen. Also ich glaube, von allen ist der Wille sehr, sehr groß, das auch zu begleiten, weil die Sportlerinnen und Sportler das genauso verdient haben, diese Aufmerksamkeit zu kriegen. Die werden sie auch kriegen, weil jetzt andere dieses Event begleiten werden. Und wir sind da jetzt auch nicht der einzige Goldstandard, der sowas begleiten kann. Das ist auch ganz wichtig. Deswegen, man schafft es einfach nicht. Ne? Wir haben jetzt 3 Wochen wirklich durchgezogen. Ich habe so einen Schlaftracker und ich sag mal so niedrige Schlafscores wie da kriegst du selten so am Stück. Das gehört auch dazu, gehört aber auch dazu, dass du es nicht schaffst, mit ganz kurzer Regeneration dann nochmal 2-3 Wochen so ein Programm abzureißen. Und das wäre dann auch ein bisschen egoistisch, weil wenn du nicht deine beste Leistung da abrufen kannst, dann solltest du es dann auch anderen überlassen, die da frisch und mit der richtigen Energie hinfahren.
Es ist einfach so ein richtiger Drive, in dem man da drin ist, wo man weiß, der ist nicht gut für den Körper, den will man auch nicht so nach außen repräsentieren, weil dieses Hustle, das ist nicht der Weg. So, das ist ein Ausnahmezustand. Wir können das ab. Ich glaube, wir sind in dieser Position, dass wir das machen dürfen, weil wir das auch abkönnen und weil wir uns da so reinbringen können. Aber das ist jetzt nichts, wo man jetzt so, boah, dann haben wir so wenig geschlafen, boah, richtig cool. Nee, es ist einfach nur, dass man dort so vielen SportlerInnen einfach gerecht werden will und deswegen einfach den ganzen Tag hin und her fährt und dann einfach eben dann wenig Schlaf hat. Und dann aber auch diesen Drive braucht, um das so durchzuhalten. Ich erinnere mich an einen Vormittag, wo ich mal nichts hatte. Und dann hieß es, ja, ruh dich mal aus. So, ich, Und ich konnte es nicht. Ich bin zu einer Venue hingefahren, weil ich konnte da gar nicht raus. Ich wollte mich nicht mit den Problemen befassen, die irgendwie da außerhalb sind, irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche administrativen Sachen, die man machen muss als Freelancer. Also alles komplett weggeschoben, in meiner Bubble bleiben, im Drive bleiben und dann so weitermachen. Und das ist immer so ganz witzig, wenn immer Leute fragen, wie, die Frage hat bestimmt auch Marvin sehr oft bekommen, wie war es bei den Olympischen Spielen? Und dann ist, finde ich, so die passendste Antwort ist einfach so anstrengend gut, weil es ist physisch sehr, sehr anstrengend, aber die Chance, die man selber hat und was man damit erlebt, das macht es halt so wett einfach. Deswegen will man gar nicht darüber so sprechen, dass es so anstrengend ist, weil man hat es selber ausgesucht, man weiß, dass die positiven Sachen überwiegen und deswegen ist es so, außer jemand sagt, boah, das sah wie Urlaub aus. Da muss man dann gegensteuern und sagen, boah, war aber auch sehr, sehr anstrengend. Immer wie auch der Gegenüber ja. Rein in die Konversation.
Und es ist halt das Testosteron, Adrenalin, würde ich eigentlich sagen. Ja, das Adrenalin ist es natürlich, das einen da durchträgt. Ne? Also du bist da, die ganze Zeit ist das so eine gewisse Grundspannung und du schläfst eigentlich, weil du erschöpft bist. Aber das merkst du erst und ich bin dann auch wiedergekommen und relativ schnell wieder auch in meinem regulären Job gestartet. Und dann fällt so langsam dieses Adrenalin ab und die aufgebaute Müdigkeit ist da. Dann sind die Batterien leer, aber kommst auch relativ glücklich hier. Aber
manchmal auch schon bei den Olympischen Spielen selber, wenn man so ein krasses Event hatte und man so happy ist dabei gewesen sein, das trägt einen manchmal auch einfach über mehrere Tage. Und wenn man dann mal einen Tag hat, wo man einfach wirklich das Gefühl hat, man hat selber kein gutes Foto gemacht, dann drückt es auch wieder so voll auf die Stimmung und dann merkt man auch wieder so die Anstrengung, weil dann so diese kleinen Adrenalin-Pushs einfach dann irgendwie fehlen. Auch mal viele Gespräche dann geführt und auch mal Leute dann aufgebaut, die dann gesagt haben, boah, heute ist irgendwie nichts zusammengelaufen und so. Und dann, ja, aber morgen hast du ja das und das und da wird es wieder Medaillen geben. Und so sind dann auch die Gespräche auch in den paar Stunden oder paar Momenten, die man dann noch zusammen hat.
Ja, und auch FOMO, ne? FOMO kickt da schon rein, wenn du dann siehst, okay, boah, der hat heute so ein geiles Foto da geschossen und auch selber irgendwie was liefern möchtest und heute bei dir gibt's irgendwie heute nur vierte und fünfte Plätze, dann denkst du natürlich auch, Mann, ey, wäre ich doch lieber dahin gewesen, dann hätten wir die Einteilung so und so gemacht. Aber ja, das gehört dazu. Ich glaube, das können wir mittlerweile auch handeln. Ist, glaube ich, auch ein Vorteil, dass wir jetzt so ein gewisses Setup gefunden haben, dass man anders damit umgehen kann als in Tokio noch. Ich glaube, da war es ein bisschen krasser. Ja.
Das ist kurios jetzt, weil wir die nachfolgende Episode, die eigentlich 89 ist, also jetzt 90 wird, schon aufgezeichnet und geschnitten haben. Und da geht's ja um die Euro. Und der Folgentitel wird heißen, Euro Burnout und Bosse. Und tatsächlich ist genau das ein Thema, nämlich dieses ständige Adrenalin. Und dann kommst du nach Hause nach einer Euro, nach dem Finale und fällst erstmal in ein Loch, weil irgendwie der Alltag kickt oder weil du auch sagst so, ey, ich muss die Kamera jetzt mal irgendwie zur Seite legen und ich will nicht zu viel spoilern, aber hört euch die Folge nächste Woche an, die ist sehr, sehr wertvoll, denn es passiert auch den Besten unter uns, dass sie dann einfach plötzlich 4 Wochen den Arsch nicht mehr hochkriegen und Angst bekommen und sich Hilfe suchen wollen und müssen und
Wir werden uns, glaube ich, in vielen Punkten wiedersehen.
Genau. Und deshalb höre ich hier auch raus und ich finde es immer total wichtig und auch, klar, Marvin, du sagst, du startest direkt wieder im Job durch, Max, du musst den ganzen administrativen Gedöns, der jetzt liegen geblieben ist und bei dir ist es ja genauso wie bei Philipp. Ihr startet ja nicht in die Olympischen Spiele, indem ihr aus dem Urlaub kommt, sondern ihr habt ja auch noch die Euro auch noch gecovert, mehr oder weniger. So, also das ist ja immer ein ständiger Pegel und ich glaube, das ist einfach für alle wichtig, dass man auf sich hört und auch mal einen Schritt zurückgeht und vielleicht einfach mal Sachen macht, die nicht mehr ganz so fordernd sind für den Körper. Ich weiß, dass das...
Dass man sich auch den Bestätigungshaushalt ein bisschen zurechtlegt und nicht seine gesamte Bestätigung halt über Events und über den Job bekommt, sondern halt auch ein gutes Umfeld hat, wo man auch Bestätigung über andere Sachen bekommt. Weil damit kann man Löcher ganz gut stopfen eigentlich.
Fair enough. Ja. So, ihr Lieben. 1:50 steht hier auf dem Kopf. Irre. Aber total kurzweilig. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Max, jetzt wo ich dich das erste Mal kennengelernt habe und direkt hier an der Strippe habe, muss ich 2 Fragen stellen, beziehungsweise 1 Frage, weil ich sehe in deinem Feed und ich liebe sie, diese Fotos, die du machst von diesen Retro-Trikots und so. Super, super geil. Wie findest du das Trikot oder die Trikots vom FC Venedig und jetzt neu vom Kalitea FC aus Athen?
Boah, mieser Wechsel gerade vom Thema. Also, du meinst jetzt wahrscheinlich generell die Idee, das Marketing auch da ein bisschen weiter. Ich finde es schön, dass Vereine immer versuchen, immer mehr zu sein für die Fans und sich auch ein bisschen vom Sportlichen versuchen zu lösen und so ein bisschen die Schiene fahren, verbinde. Also es ist ein bisschen, was man mit Nike, mit dem Nike-Logo auch so hat, ne? Dass man mit einem Logo so viel verbindet für sich selber. Und es machen, glaube ich, Vereine immer mehr. Und Venedig geht da voran, indem sie einfach dieses Lifestyle-Thema so perfektioniert haben. Das waren einfach dieses Hype-Thema, ne? Immer ausverkauft und einfach auch sehr schöne Trikots. Einfach so ein bisschen so einen Maßstab setzen, wo sich sehr, sehr viele Vereine einfach was abgucken können. Von daher einfach sehr, sehr, sehr interessantes Projekt, was dort stattfindet und was auch schon sehr, sehr viel Einfluss auf die Bundesliga-Vereine auch hatte und hat.
Ja, Augsburg, ne? Also jetzt ich habe auch cool gemacht, ne? Also volle Wertschätzung. Gleichzeitig stelle ich mir natürlich die Frage, wenn der Trend jetzt so auch dort angekommen ist, und da meine ich jetzt gar nicht Augsburg spezifisch mit, sondern so auch in der Bundesliga, was ist denn eigentlich dann das nächste fußballkulturelle Ding, wenn, das ist ja wie viele Hype-Themen, ne? Also ich würde sagen, da sind wir jetzt so auf dem Höhepunkt. Wir haben jetzt auch die neuen Adidas-Trikots, die auch wieder in Richtung gehen, bei der Europameisterschaft ganz viel Retro-Style. So, da kommt dann jetzt irgendwann auch so dieses Plateau und dann wird es ein anderes Thema geben, was Fußballkultur, glaube ich, an auch wieder prägen wird. Und das ist ja auch die Frage, so, die wir uns stellen, jetzt auch ganz speziell auch im Fußball, so, wie sieht denn dann die nächste Generation an Fußballfotografie wieder aus? So, jetzt hat man in den letzten 5, 6, 7 Jahren vieles neu gemacht. Aber das wird jetzt auch irgendwie das New Normal. Und jetzt ist die Frage, was macht man denn jetzt wieder irgendwie anders, um es mal ein bisschen anders anzugehen? Und die Frage, sich immer wieder neu zu stellen, ist halt so auch unser täglicher Job und auch irgendwie das, was es spannend macht.
Aber wenn man jetzt auf mein Feed geht und sich dann fragt, warum man keine Digitalfotos von der Olympiade, von den Olympischen Spielen sieht, so, da nochmal kurzen Satz dazu gesagt, dass ich viele Sachen in die Story gehauen habe, die digital waren, weil ich die im Moment einfach immer so sehr stark fühle, aber ich dann mit der analogen Fotografie einfach nochmal so eine andere Art gefunden habe, Bilder zu erleben. Und ich habe jetzt 2 Posts gemacht, glaube ich, mit analogen Fotos und die bleiben mir dann einfach so krass, so viel mehr im Kopf, und ich will die Olympiade auch so ein bisschen damit erleben, weil für mich ist halt analoge Fotografie bleibt irgendwie immer so ein bisschen für immer. Und deswegen trenne ich das so ein bisschen, dass ich sehr viel in die Stories mache während den Olympischen Spielen, was digital ist, und dann danach, was dann so stehen bleibt, sind eben diese analogen Shots, von denen ich dann nur eine Handvoll habe und wo ich mich einfach bei jedem freue, dass er so rausgekommen ist, wie er rausgekommen ist. Deswegen da nicht wundern, warum da keine digitalen Shots sind.
Okay, super. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich für eure echt lange Zeit, für die tollen Geschichten, die tollen Insights. Ich hoffe, ihr hattet auch noch ein bisschen Freude, nochmal
drüber zu sprechen. Wir bedanken uns,
dass wir hier sein
dürfen und auch die Plattform bekommen.
Auch danke für die Fragen der Community. Ich finde es immer cool, auch zu sehen, wie lebendig das bei euch ist. Das war auch schon bei den anderen Episoden so, dass da echt viele Fragen kamen. Und das ist das Schöne, wenn man irgendwie so, wir haben jetzt Gespräche zu dritt geführt, aber auch so viele Fragen von außen. Das darauf freue ich mich auch so in den nächsten Monaten. Ich glaube, es wird ein bisschen dauern, aber dann auch mal wieder über so Dinge wie eine Ausstellung vielleicht nachzudenken. Mal einen Vortrag, wo man ein bisschen was erzählt und überlegt, was sind so die 10, 12, 15 Fotos, die ich zeigen möchte. Ja.
Vielen, vielen Dank.
Ihr geht jetzt noch, wenn ihr wollt, auf den Link in den Shownotes. Da könnt ihr das Buch noch bestellen bis Sonntag. Die Folge erscheint am Freitag, also ihr habt noch 3 Tage Zeit, wenn ihr sie am Freitag hört. Checkt das aus. Wir machen das auch nochmal bei uns in der Insta-Story und vielleicht als Feedpost, damit ihr das nicht verpasst. Denn wenn ihr es jetzt nicht bestellt, könnt ihr es nicht mehr bekommen. So einfach ist das. Und
ein bisschen FOMO, muss man streuen.
Ja, ich hab sogar, weil wir ja tatsächlich jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, nochmal deinen guten alten WTS-Pod-Gutschein aktiviert. Also wir haben es eigentlich gar nicht gemacht jetzt im Vorfeld. Aber ich glaube, auch für dich und wer jetzt 1:56 geschafft hat, der hat sich, glaube ich, das dann auch verdient und kann da jetzt nochmal zuschlagen. Und bedeutet uns viel, wenn Leute das unterstützen und dann am Ende auch wirklich in den Händen halten. Und ja, einfach aus Gründen der Nachhaltigkeit und weil wir danach nicht wieder ein großes Lager aufmachen wollen, haben wir uns jetzt entschieden, dass es das zum Vorbestellen gibt. Dann wird das versandt und dann werden wir noch eine kleine Reserve wahrscheinlich jeder bei uns im Arbeitszimmer, im Büro haben. Aber da muss man dann mit den richtig guten Kontakten ran, wenn man dann noch eins haben möchte.
Das ist so ausverkauft, wie der Buckethead gerade den Max sich aufgesetzt hat.
Wirklich, den hatte ich jeden Tag da auf. Den sieht man auch. Innen drin ist so schon so eine kleine Schweißlinie. Vielen, vielen Dank.
Okay.
Schön, wieder dabei gewesen zu sein.
Wir hören uns spätestens in 2 Jahren und sehen uns in diesem Internet. Oder Max, ich glaube, du standst beim Finale kurz vor mir, beim Check-in in Berlin.
Unfassbar unorganisierte Check-in dort, wo man zwei Stunden gefühlt gewartet hat, bis man drin war. Und da hast du mich nicht angesprochen. Da hätten wir fast eine ganze Podcast-Folge aufnehmen können in der Zeit, in der wir gewartet haben.
Das stimmt. Aber ich habe Nudeln gegessen und wollte dich nicht mit vollem Mund ansprechen.
Verständlich.
Weil ich habe die Zeit.
Das wäre mir auch sehr unangenehm gewesen, wenn du es gemacht hättest.
Okay. Ja. Schönen Abend, ihr da draußen. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Durchhalten. Wenn ihr wollt, teilt die Folge gerne. Ihr kennt den ganzen Gedöns. Folgt uns, abonniert uns, bewertet uns, whatever. Schön, dass ihr da seid. Und bis nächste Woche. Nächste Woche wird's auch geil. Adieu und ciao. Bis dann.
In Mailand machen wir die 2 Stunden vorher.